Buongiorno, Andy. Ich gehe aber davon aus, dass ich am Ende des Podcasts einen Grappa aufs Haus von dir bekomme, oder? Ist doch so üblich.
Aber nur wenn du mich Luigi
Und
nennst. Ne?
tu Espresso.
Du Espressos.
Genau.
Willst du Espresso zu deinen Gnocchos?
Ja, gerne, gerne.
Na
Ja.
gut, na gut, sehr schön, sehr schön. Warum sagst du das zu mir?
Wie ist das deutsche Vita in Italien, ne?
Puh, ich bin wieder in Italien. Alter, ich bin eigentlich, bin ein bisschen durch. Ja. Reicht jetzt ein bisschen mit dem Reisen. Bin jetzt gerade wiedergekommen. Bin seit gestern wieder in Italien. Bin jetzt noch ein paar Tage hier, war am Wochenende in Deutschland. Ich habe dich gemieden.
Ich weiß, wir waren kurzzeitig 20 Kilometer voneinander entfernt, aber du wolltest
Ach
mich
ja,
nicht treffen.
stimmt. Stimmt, ich bin in Frankfurt umgestiegen, auf dem Weg, ich weiß gar nicht, wo war, irgendwohin, auf dem Weg irgendwohin. Letzte Woche war ich in Schweden, jetzt bin ich wieder in Mailand und in wenigen Tagen geht es zurück nach China und ich freue mich dann, ein paar Tage frei zu haben und ein bisschen auszuschlafen. Ich bin ein bisschen müde. Wie geht's dir, Nasenbär? Erzähl mal. Erzähl unseren lieben Hörerinnen und Hörern, hallo, hallo, hallo. Frohe Weihnachtszeit. Erzähl denen mal, Sven, warum du so klingst, wie du klingst.
Ich klinge so, weil ich vor einer Woche ungefähr eine Nasennebenhöhlen-OP hatte. Das Lustige war, sie war angekündigt mit, und meine Nasenscheidewand wurde irgendwie begradigt und noch irgendwas haben sie an der Seite abgeschnitten. Die Nasenmuschel, ich glaube, es gibt Nasenmuscheln auf der linken und rechten Seite. Drei Stück haben sie ein bisschen, egal. Die Operation sollte eine Stunde dauern. Sie hat dann am Ende 3,5 Stunden gedauert. Ich war ein bisschen verwirrt, als ich aufgewacht bin im Aufwachraum und es hat dann irgendwie, war doch schon Mittagszeit und mein Mittagessen war schon irgendwie
Ja.
weg. Nein, Schatz, Schatz beiseite. Das hat aber wirklich 3,5 Stunden gedauert.
War dein Portemonnaie noch da? Haben Sie es auch noch
Oh
mitgenommen?
Mist, ich habe noch nicht nachgeguckt.
Ja.
Ja, es wird von Tag zu Tag besser, aber im Moment ist es das, was es ist gerade und ich bin froh. Heute hatte ich zuerst, also zum ersten Mal wieder meine Augenblicke, wo ich durch die Nase atmen konnte für ein paar Stunden und das hat mich schon froh und glücklich gemacht.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss euch tatsächlich sagen, ich habe vor, wann habe ich mit dir telefoniert? Vor einer Woche? Also, ich glaube, einen Tag nach deiner OP
Ja, ich glaube,
haben wir
ja, da haben
kurz
wir telefoniert.
telefoniert. Da klangst du echt so, muss ich echt sagen, klangst du so, als ob du irgendwie einen ganz großen, langen Plastikschlauch mit mir geredet hast.
Ja,
Also, ich
das.
hab dich stimmlich kaum erkannt. Das war für mich amüsant, ich glaube, für dich eher unangenehm.
Ja, die ersten Tage waren nicht so. Man hat halt so Tampons in der Nase. Wenn die gezogen werden, das tut zwar nicht weh, aber es gibt so einen Unterdruck. Und man denkt so, ah, die zieht das Gehirn gleich auch mit raus.
Ja, aber gut, das Gefühl kannst du ja vorher schon.
Nee, ich habe ja kein Gehirn.
Ich meinte das mit den Tampons, aber gut.
Also.
Der Witz ist verloren gegangen, leider Gottes. Badam, bam, badam, bam.
Ah,
Wap.
ich hätte wissen müssen, wie du denkst. Ja.
Ja, was heißt denken? Ich bin sehr müde. Ich denke gerade nicht so viel. Ich freue mich, gleich ins Bett zu gehen. Es ist kurz vor 8.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben 20 vor 8. Auch bei dir in Italien ist es 20 vor 8, oder?
Ja. Sven, Reisebranche, Reisen, Top, Flop. Was hast du für uns und unsere lieben Hörerinnen und Hörer?
Na, ich habe, also ich möchte direkt an meine OP daran anknüpfen und ich habe das jetzt mal zum Top gemacht. Hat nicht wirklich was mit Reisen zu tun,
Nee,
aber
nee. Du meinst, das ist das Top der Reisebranche, dass du wieder durch die Nase atmen
ja,
kannst.
klar.
Steht morgen in
Heute
der
für drei
FAW.
Stunden. Die Pressemitteilung ist schon raus. Mich
Also.
wundert es, warum noch keiner für ein Interview angefragt hat. Aber gut.
Vielleicht nachher in den Tagesthemen.
Mein Top ist, ja, ich war im Krankenhaus und jetzt wird es fast so ein bisschen politisch, Entschuldigung, aber deswegen auch nur ganz schnell. Es sind ja bald Bundestagswahlen. Alle, die irgendwie sagen, ja, die Ausländer, die Flüchtlinge, die müssen alle wieder zurück. Leute, geht mal in ein Krankenhaus und guckt mal, wer da jemanden pflegt, wer sich um die Leute kümmert, wer einem Essen bringt und so weiter und so fort. Zum Teil auch, wer die Ärzte dort im Krankenhaus sind. Bei mir auf Station, es gab nicht eine einzige Deutsche. Das waren alles irgendwie Leute mit Migrationshintergrund und die haben ihren Job super gemacht. Die waren wirklich, ey, die waren alle so nett und so freundlich und so süß. Das war schon gut, aber alle mal nachdenken, bevor sie ihr Kreuzchen bei der Bundestagswahl machen, was das für Konsequenzen haben könnte. Und wenn ihr mir nicht glaubt, geht einfach mal irgendwie ein Wochenende ins Krankenhaus, besucht eure Verwandten, Bekannten oder guckt einfach mal. Aber
Einfach
guckt
mal
mal,
reingehen.
einfach mal
Super.
reingehen, Hallo sagen, Hände schütteln, die freuen sich. Aber guckt
Genau,
mal,
die haben
wer
ja
da die
sonst
Arbeit
nichts.
macht. Also, und überlegt euch mal, wenn es die nicht geben würde und wenn wir die zurückschicken würden, was dann bei uns los wäre. Es würde komplett unser System würde zusammenbrechen.
Also
bitte einmal nachdenken.
Also Sven, ich stimme dir zu. Ich bin ganz bei dir. Ich würde trotzdem unseren lieben Hörern und Hörern nicht raten, jetzt am Wochenende immer in irgendwelche Krankenhäuser reinzulatschen.
aber kann man doch mal machen.
Ja, genau, ja. Macht das, Leute. Genau, die Leute in den Krankenhäusern, die haben nicht genug zu tun. Geht gerne rein und labert die voll und guckt euch an und begafft sie. Ich glaube, das kommt super gut an. Danke für den Tipp, Sven.
Applaudieren, ja, wie damals.
Ganz genau, genau applaudieren.
Auch toll.
Ja, genau. Während der Pandemie haben wir das ja gemacht.
Ne? Ja, genau.
Sehr schön.
Sind Sie heute sehr noch gut. Dankbar für.
Okay. Ich habe auch einen Flop, darf ich?
Das war ein Top, aber egal, ja?
Sorry, das war ein Top. Also die Pflegekräfte waren ein Top, das habe ich schon
festgestellt. Die waren alle super, echt. Ja, liebe okay. Grüße an das Krankenhaus in Höchst, echt. Ich komme gern zurück, wenn es sein muss. Hoffe, es dauert aber noch.
Naja, ich hoffe das auch.
Dein Top.
Okay, mein Top. Ich fange mal an mit meinem Flop eigentlich.
Von mir aus.
Weil mein Flop dann auch zu meinem Top führt. Also mein Flop der Woche ist... Sport-Großveranstaltungen sind mein Flop. Ich habe
die Darts-WM gerade in London.
Keine Ahnung. Ich habe einen interessanten Artikel über die Olympischen Spiele in Paris gelesen und dann habe ich noch einen gelesen, weil das Tourismusamt von Paris jetzt angefangen hat, Zahlen zu veröffentlichen. Und nachdem man sehr optimistisch war, dass die Olympischen Spiele ganz, 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 ganz toll für Paris werden, stellt sich raus, dass zumindest die unmittelbare Zeit der Olympischen Spiele, vor allem für Hoteliers und Gastronomen, eigentlich ziemlich, ich sag's mal, beschissen waren. Hotelauslastung war viel niedriger als erwartet, lag bei ungefähr, lass mich checken, ich habe mir hier Zahlen aufgeschrieben, ich kann sie nur nicht mehr lesen. Hotelauslastung im Schnitt nur bei 84%, also weit unter den erwarteten durchgehend 100%. Und die Ferienwohnungen-Kapazitäten waren auch nur zu 64% ausgelastet. Grundsätzlich liegt das natürlich auch an den Hoteliers selbst. Ne?
Ich wollte gerade sagen,
Preise sind
mal
im Schnitt um 100% erhöht worden.
Ja.
Aber wie gesagt, aber auch Gastronomen haben dann natürlich drunter gelitten, dass viele gesagt haben, ich reise nicht nach Paris, vor allem auch viele Franzosen nicht. Das geht jetzt nicht um Schuldzuweisungen, aber so ein bisschen um diesen Mythos, dass diese Veranstaltungen grundsätzlich immer gut für Städte sind. Das war sicher gut für Paris im Großen und Ganzen, aber jetzt unmittelbar für die Menschen, die dort leben, für Service-Staff, Service-Personal und so weiter und so fort, nicht zwingend gut. Auch für kleine Gastronomen auch nicht so gut, wie alle gesagt haben. Also für mich ganz interessant, für mich ist ein bisschen Flop, wenn man sich dann mal die Realitäten dieser Geschichten anguckt. Und ich finde es durchaus wert, dass man sich auch das Ganze ein bisschen differenziert anschaut. Nicht nur sagt, Großveranstaltung, Sport ist immer alles ganz toll, ganz viel Geld fließt, alle werden reich. Vielleicht auch nicht ganz so. Also so ein bisschen mein Flop der Woche, diese Betrachtung, nicht Paris als solche. Ne? Du bist ja auch Paris-Fan, so wie ich auch.
Ja, genau. U-Bahn fahren in Paris macht Spaß.
Ganz genau. Liebe Leute, für die von euch, die sich noch daran erinnern, Sven hat sich in Paris letztes Jahr ein Portemonnaie klauen lassen in der U-Bahn.
Genau, hab mit gewunken und schwupp saß weg.
Ja, ich betone es auch, hat sich das dort klauen lassen.
War ein Test.
Ich hab
verloren. Genau. Ja. Darf ich dazu was sagen als Marketing-Fuzzi?
Ich bitte darum. Ich hab wochenlang drauf gewartet, dass du das jetzt kommentierst.
Dass ich was sage. Naja, bei so Großveranstaltungen ist halt immer, dass das Event selber eigentlich nicht so viel bringt, aber dass der Imagegewinn dann doch sehr viel nachhaltiger ist für eine Stadt, für ein Land. Also da wird sicherlich Paris schon in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren noch profitieren.
Ja, ich denke auch Paris.
Wie Deutschland halt auch. Guck mal, Sommermärchen 2006, guck dir jetzt die EM an. Ich glaube, wir waren ganz gute Gastgeber, bis auf die Deutsche Bahn hat irgendwie relativ viel geklappt. Wir waren auf jeden Fall wieder offen, wir waren positiv, haben die Leute willkommen geheißen. Das ja, hat langfristige Effekte. Ne? Das ist ja nicht nur die Zeit auf die Aktivitäten in den Stadien begrenzt.
Ist ja genau mein Punkt, dass deine Betrachtungsweise, das ist halt mein Flop. Das ist halt so diese allgemeine langfristige Sicht. Also ich glaube nicht, dass Paris die Olympischen Spiele brauchte, um mehr Besucher zu bekommen. Paris ist Paris. Ich glaube, Paris ist nicht wie Gelsenkirchen oder Köln oder Freiburg, die vielleicht bis zur WM... Jetzt machen wir halblang, ja. Schönste Stadt der Welt. Machen wir halblang, ja. Also bitte, ich werde sonst sauer. Ja. Ich flippe hier gleich aus. was ich sagen will, Paris, glaube ich, braucht das nicht zwingend, sage ich mal ganz, ganz, ganz bewusst. Und ich meine halt gerade eine differenzierte Betrachtungsweise, die halt vor dem Großen und Ganzen weggeht. Weil sicher, ja, Paris ist jetzt nochmal bekannt geworden, noch bekannter und hat noch irgendwie eine Kerbe im Gürtel, was die Gesamtgeschichte von Paris angeht. Aber wenn man sich unmittelbar anguckt, wem es jetzt was gebracht hat, ich glaube, den vielen arbeitenden Parisern und Pariserinnen in der Serviceindustrie, in der Gastronomie, kleine Gastronomen und so weiter, bin mir nicht so sicher, ob es denen so viel gebracht hat, wie ihnen versprochen wurde. Und ich glaube, das ist halt, was ich meine, differenzierte Betrachtungsweise. Ja, Paris ist auch so berühmt. Für mich ist halt
ja, aber man hat die Bilder gesehen, man hat die Eröffnungsveranstaltung ja gesehen, die ja wirklich
ja, klar.
einmalig war. Und da war schon so, ey, man muss vielleicht mal wieder nach Paris fahren.
Ja, und klar, den Eiffelturm, da haben auch alle hingeguckt und gesagt, was ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen, ne? Das Gebäude. Was mag das wohl sein? Ne? Ist das das legendäre Paris, über das so viele Leute reden, aber was noch keiner gesehen hatte? Ne? So, na gut, Schwamm drüber. Ich fand's ganz interessant, weil das halt einfach eine differenziertere Betrachtungsweise war. Und ich finde, das haben diese Events auch verdient, nicht alle über einen Kamm geschoren zu werden.
Ja, jetzt bin ich gespannt auf deinen Top.
Nee, ich möchte deinen Flop hören, bitte.
Ah, mein Flop ist, es kam gerade die Nachricht rein, Lindner Hotels sind insolvent. Das ist nicht nur schade, weil sie aus Düsseldorf eigentlich sind, sondern einfach die Tendenz, dass es gerade sehr viele Insolvenzanträge gibt. Kurz vor einigen Wochen waren es die Achat Hotels, die insolvent gegangen sind. Beide in Eigenverantwortung, ne? Für beide besteht Hoffnung und es sieht wohl auch ganz gut aus. Aber trotzdem sind das irgendwie keine schönen Nachrichten. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass zum Beispiel wir auch noch auf unsere Zahlungen von der Pandemie warten weiterhin. Wie hieß es, Überbrückungsgeld 1 und 2. Wir haben weder 1 noch haben wir 2 bekommen, obwohl die Bescheide schon seit einem Jahr oder sowas fertig sind. Wir haben noch nichts von unserem Finanzamt gehört. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass wenn Gelder einem zustehen, dass man sehr lange darauf warten muss. Aber wenn man Gelder zahlen muss, dass das natürlich immer sofort passieren muss. Finde ich schade. Lindner Hotels, ich finde es eine tolle Hotelgruppe. Immer so kleinere 4-Sterne-Hotels. Wirklich sehr, sehr schön, immer familiär. Immer so einen kleinen Boutique-Charakter. Ja, schade. Aber ich bin mir sicher, dass es weitergehen wird.
Tatsächlich, ja, wirklich sehr schöne Hotels, ne? Und das ist auch eigentlich cool, dass es solche deutschen, in Anführungsstrichen, Hotelmarken eigentlich noch gibt, beziehungsweise gab, ne? Das ist schade, dass dann wieder eine verschwindet. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich reise ja wirklich jetzt mittlerweile auch wieder sehr viel, dass ich manchmal ganz happy bin, wenn ich in einer Hotelkette mit gleichbleibenden Standards irgendwie wohnen kann, wo sich nicht ständig alles ändert, wo man weiß, woran man ist, wo es wenig individualisiert ist. Ich sehe manchmal auf Reisen, wenn man wirklich mehrmals die Woche fliegt und reist, auch den Vorteil, in standardisierten Hotelzimmern zu wohnen, wo man halt weiß, woran man ist und wo es halt nicht alles durchindividualisiert ist.
Hat manchmal Vorteile, definitiv.
Hat seine Vorteile, ja. Ganz genau. Ja.
Ja, das war ein Flop. Kam gerade rein. Ja. Per Newsletter und das fand ich doch sehr schade. Und deswegen habe ich kurzfristig meinen Flop geändert. Was ist dein Top? Jetzt kommt was. Ah, komm, wir enden dieses Vorgeplänkeln mit was Positivem.
Also, mein Top, du weißt, ich bin eigentlich nicht als Kreuzfahrt-Fan bekannt. Aber ich lese so viele positive Dinge über die Kreuzfahrt und die Kreuzfahrtbranche im Moment, dass ich doch irgendwie, also bin, wenn ich unterwegs bin, so ein bisschen gelesen habe. Unser gemeinsamer Kumpel, bekannter Freund Lutz Schönfeld, der auch schon bei uns zu Gast war, der Luftfahrtjournalist, der hat in letzter Zeit einiges über Kreuzfahrt gepostet, auch auf WhatsApp und so weiter, was ich super, super interessant fand. Man muss sich so ein bisschen revidieren, so meine Meinung zum Thema Kreuzfahrt. Ich glaube, ich muss mich damit ein bisschen näher beschäftigen. Auch sehr viele positive Nachrichten zum Thema Kreuzfahrt, gerade aus der Branche, was Vertriebswege angeht, Buchungszahlen und so weiter und so fort. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich glaube, ich muss mich damit ein bisschen mehr beschäftigen. Um dem ganzen Thema.
Bei den italienischen Reedereienfamilien.
Costa. Ja, was gibt's da? Costa und MSC, ne? Gibt's auch noch.
MSC, ne?
Naja, die große. Ja. Ja, ich mal gucken. Also das ist so ein bisschen mein Top, weil ich jetzt so ein bisschen darüber gelesen habe.
Das überrascht mich.
Ja, ich bin auch überrascht, weil ich tatsächlich so die Sachen, die ich so lese, irgendwie... Ich habe noch keine wirklich fundierte Meinung dazu, die durchgehend positiv ist, aber ich habe einmal ein paar interessante Sachen gelesen und das war so ein Top-Gefühl, was das Thema Kreuzfahrt angeht. Und das ist für mich auch eher unerwartet.
Ja, ja, wir wurden noch eingeladen von AIDA. Sollen wir es dann mal machen?
Meinst du, die steht noch, die Einladung? Oder meinst du, das war eine leere Einladung im Podcast ausgesprochen? Ach,
ich glaube, wir kriegen sowas Kurzes, so ja? Kiel, was war es, Göteborg oder sowas?
Kiel nach Hamburg.
Ja, sowas. Ja? Nachmittag.
Ich glaube, ganz ehrlich, Kiel nach Hamburg wäre wahrscheinlich eine ziemlich lange Geschichte. Einmal um Skagerrak.
Bloß einmal rum, ja.
Einmal dann die Elbe runter. Vielleicht. Ja, kurz noch. Ja, ich habe noch einen Top, fällt mir gerade ein. Hatte ich mir sogar aufgeschrieben, wieder vergessen. Stockholm. Ich sage ja mal, Hamburg ist eine der schönsten, wenn nicht sogar die schönste Stadt der Welt. Mein lieber Mann, Stockholm, ich bin lange nicht so geflasht gewesen von der Schönheit einer Stadt. Stockholm ist wirklich schön. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es die aufregendste Stadt der Welt ist, aber sie ist wunderschön.
Ich war mal, das ist aber schon bestimmt 15, 20 Jahre her, da war ich mit Wolfgang. Liebe Grüße an Wolfgang.
Hallo Wolfgang.
War ich in Stockholm. Vielleicht lagen die Prioritäten woanders damals auf unserer Reise, aber ich fand es jetzt so, ja, okay. War eine Stadt am Wasser, aber weiß ich nicht.
Ich glaube, du liegst mit deinen Prioritäten, mit deiner Einschätzung wahrscheinlich ganz richtig. Wahrscheinlich lagt ihr, und Betonung auf liegen, lagt ihr auch ziemlich lange am Wasser. Ich kann mir vorstellen, mit Dosenbier und...
Ja, ich weiß nicht. Ja, sie waren nett, aber weil ich finde jetzt ja, Hamburg schon schöner.
Ja gut, das steht außer Frage. Ne? Ja, okay. Danke. Völlig außer Frage. Sven, wir reden zu viel.
Ja, tun wir auch schon wieder. Ja, schon wieder viel zu lang. Also, ich freue mich auf unseren Gast.
Ich freue mich auch sehr auf unseren Gast. Mit dem habe ich sehr lange nicht gesprochen.
Viel Spaß.
Sven, warte, bevor wir zu unserem Gast gehen.
Was kommt denn jetzt noch?
Dreimal darfst du raten. Liebe Hörerinnen und Hörer, frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Hi. Sven, was willst du? Was verlangst du? Ich zahle.
Ich wollte nur die nötige Stimmung im Hintergrund.
Du wolltest die nötige Stimmung kaputt machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch, also ich zumindest, Sven
ich nicht, auch. Weil er ist.
Dann sing nicht. Frohe Weihnachten. Alles Gute fürs neue Jahr. Das ist ja auch bald da, ne?
Kann man auch.
Danke fürs Zuhören. Und bald geht's weiter mit Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jans ist auch dabei.
Jawohl.
Also, schöne Feiertage wünsche ich.
Ich auch. Los geht's.
Hin und Weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Oliver Döring war über 30 Jahre lang als Journalist für Print, TV und Radio sowie als Comedian tätig. Deutschlandweit wurde er vor allem als Erfinder vom Radiosketch Der kleine Nils bekannt, mit dem er in Hochzeiten deutschlandweit über 7 Millionen Hörer erreichte. Es blieb in seiner illustren Karriere aber nicht beim Radio. Als er 2004 zum ersten Mal nach Kuba reiste, verlebte er sich ziemlich hart in das Karibikland und vor einigen Jahren hat er mit einem kubanischen Partner Old Cars Havanna aus der Wiege gehoben. Das sind individuelle Stadtrundfahrten durch Havanna in den Oldtimern, für die das Land so bekannt ist. Die kann man bei Olli und seiner Firma buchen. Wir freuen uns sehr, ihn im Hin und Weg Podcast begrüßen zu dürfen, um über Kuba, das Reisen, Radio und natürlich auch den kleinen Nils und dessen Zukunft zu reden. Herzlich willkommen, lieber Olli Döring. Willkommen bei uns im Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer es gehört wird.
Ja, wunderschöne Begrüßung. Schön, Olli, dass du dabei bist.
Ja.
Olli, du hast
Darf ich ganz kurz eine Verbesserung reinschieben?
Ja, auf gar keinen Fall.
Es ist keine Firma, wo man das buchen kann. Wir stellen quasi nur die Brücke her zwischen einem Urlauber und dem privaten Oldtimer-Besitzer in Havanna.
Genau darauf kommen wir gleich zu sprechen.
Okay, wunderbar.
Das soll unseren Podcast füllen, die nächsten 45 Minuten.
Und danke, dass du meine schlechte Recherche sofort in den Mittelpunkt stellst. Danke dir, Olli.
Nein, alles gut.
Sehr gut. Du hast ja wirklich eine sehr illustre Karriere hinter dir. Also, oder bist du gerade noch drin? Also, du bist Journalist, du bist Moderator, da bist du auch noch aktiv. Da reden wir später auch noch ein bisschen drüber. Aber wir sind ja ein Reisepodcast und deswegen interessiert uns natürlich das Thema Oldtimer-Autovermietung in Kuba natürlich am meisten. Liegt ja jetzt nicht gerade so auf der Hand. Also wie kamst du vom Radio hin zu Betreiber einer Plattform, die es möglich macht, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe?
Also ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. 2004 war der erste Urlaub. Der fing mit dem Klassikersatz an, du musst unbedingt nochmal nach Kuba, bevor sich dort alles ändert. Ein Satz, den ich übrigens jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren höre. Und gleich in der ersten Urlaubsreise habe ich einen jungen Herrn kennengelernt, Alejandro, der war Stadtführer oder ist Stadtführer in Havanna. Der wurde relativ zackig zu einem sehr, sehr engen Freund, weil irgendwie schwippen wir auf einer Wellenlänge auch vom Kopf her. Und der hatte mich 2017 gefragt, ob ich ihm helfen könnte, so etwas auf die Beine zu stellen. Also er selber fährt auch so einen Oldtimer, hat sehr, sehr viele Freunde, ist in Kuba bzw. in Havanna ein bisschen bekannt wie so ein bunter Hund. Das heißt, alle sämtliche anderen Fahrer kennen ihn auch irgendwie. Und da habe ich ihn gefragt, was er braucht. Er brauchte halt den ganzen Internetteil und die komplette Organisation vor Ort könne er machen. Und 2017 haben wir dann damit angefangen im Juli und er kann das tatsächlich perfekt organisieren vor Ort und ich kann Internet irgendwie ganz gut. Und so hat sich dann eins zum anderen gefügt und so sind wir heute am Markt.
Bevor wir gleich ein bisschen darüber reden, wie das alles genau abläuft, würde mich doch mal interessieren, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage, ich glaube, du bist ein ziemlich begeisterungsfähiger Mensch, aber wie waren denn damals so die ersten Eindrücke? Du kommst seit 2004 in Kuba an und denkst dir wahrscheinlich in dem Moment noch nicht, hier könnte man eines Tages morgens machen, was irgendwie
überhaupt nicht
eine touristische Perspektive in Deutschland hat. Wie waren denn deine ersten Eindrücke da?
Naja, wir sind angekommen. Ich bin ja ein Ostkind, ne? Von daher auch schon ein Tickchen älter jetzt. Und wenn man in Kuba ankommt, kommt einem das schon so ein bisschen vor wie die alten Sozialismustage, die ich aus der DDR noch kannte. Vielleicht ein Tick drunter noch, aber von der Art, wie die dort drüben leben, aus nichts was machen, darf man auch Scheiße Bonbon, kann man ja rausschneiden dann. Also, man hat wirklich so gut wie gar nichts und macht daraus trotzdem was. So, das merkt man sehr schnell an allen Ecken und Enden. Es ist nicht das reichste Land, das habe ich jetzt sehr höflich ausgedrückt. Das heißt, das Gefälle, was man da auf den Straßen sieht, ist schon durchaus erheblich hoch. Da kommt halt ein Hotelangestellter im Anzug raus und trifft auf jemanden, der nicht medizinisch in der äußerst besten Verfassung ist und schiebt einen Handkarren durch eine Stadt. Das sind die Bilder, die sich halt paaren dort auf den Straßen. Und da fuchste man sich aber als Ossi relativ schnell, Ex-Ossi, wir sind ja heute, ist ja dieses Ost-West-Denken mal weg. Ich habe mich da relativ schnell eingefuchst und was ich gemocht habe, ist, was ich bis heute mag, ist die Lebensfreude der Kubaner. Also die erschlägt einen wirklich. Ich saß häufig im Flugzeug wieder nach Hause, viele, viele Male, die ich jetzt drüben war, und habe mir gedacht, über was regen wir uns eigentlich auf? Das ist, also wir haben in Deutschland wirklich keine Probleme, im Gegensatz zu anderen Menschen auf diesem Erdball.
Wie oft warst du jetzt da? Oder wie oft bist du unten im Jahr oder in den letzten 5 Jahren? Okay, war Pandemie.
Im Schnitt, wenn man Pandemie jetzt mal rausrechnet, 1 bis 2 Mal eher, 2 Mal im Jahr.
Also du hast dich wirklich ziemlich, ziemlich hart in dieses Land dann noch verliebt.
Schockverliebt, ja. Ja. Das ging relativ schnell. Man hat ja alles. Damals habe ich noch geraucht. Es gibt die besten Zigarren der Welt dort. Es gibt den besten Rum der Welt dort, was man damit anstellen kann, muss ich euch beiden, glaube ich, nicht erzählen. Es ist eine traumhafte Insel mit traumhaften Stränden. Was ich auch mag, der kubanische Staat verbietet durchaus auch mal an der einen oder anderen Stelle einen Hotelklotz hinzusetzen, weil er sagt, das ist einfach ein Naturschutzgebiet. Das ist Natur, die bleibt so bitteschön, wie es ist. Es gibt optisch bildschöne Menschen, männlich wie weiblich. Also ich weiß, dass sehr, sehr häufig über das Thema Prostitution in Kuba geredet wird und die hübschen Frauen, ja, das stimmt, aber die Kerle sind genauso hübsch, was wiederum, ich glaube, auch ein bisschen mit der aktuellen Lage und der Versorgungssituation zu tun hat. Die essen halt mehrheitlich Fisch, Reis und Obst. Folglich sehen die auch so aus. Und was sie als Freizeit definitiv immer haben, ist Sport. So, wenn ich am Strand gehe und ein Kubaner an den Strand gehe, das ist nicht nur von der Hautfarbe her ein deutlicher Unterschied, ne? Aber so markiert sich halt dann eben auch der Urlauber da
drüben. Wie sieht denn das aus, wenn du dann drüben bist? Also du bist ja jetzt, ich würde ja mal behaupten, kein klassischer Tourist mehr, wenn du nach Kuba gehst. Also du musst jetzt nicht mehr die Top-Sehenswürdigkeiten dir anschauen oder ja, die typisch touristischen Sachen machen. Wie machst du da unten dann Urlaub? Oder ist es überhaupt Urlaub, wenn du runtergehst? Oder ist es dann rein geschäftlich? Oder wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden irgendwie. Aber wie sieht das dann bei dir aus?
Ich bin dann immer auf Einladung dort. Mhm. Klassischerweise über einen festen Reiseveranstalter gehe ich nicht mehr. Also mache ich jetzt mal Werbung zu Skyways. Guck, wann die günstigsten Flüge da sind. Ich kann es ja auch ein bisschen hin und her schieben, kann sagen, okay, ich fliege jetzt in dem Monat oder ich fliege in einem Monat, wo es extrem günstig ist, gebe dann den Kubanern Bescheid, sage, an den Tagen komme ich. Und in Kuba selber bin ich mittlerweile Bestandteil von zwei Familien. Also es gibt von Alejandro, die Familie kommt ursprünglich aus Santiago de Cuba. Da werde ich mittlerweile von beiden begrüßt mit Willkommen zu Hause. Das ist ein schönes Ding. Schönes Gefühl, ja.
Das heißt, du wohnst auch nicht im Hotel, du wohnst dann bei denen?
Oder? Nein, entweder bei denen oder in einer Casa. Mhm. Je nachdem, wie die Situation auch ist, weil auch die Wohnungssituation, das hängt ein bisschen mit der kubanischen Geschichte zusammen. Dort gibt es von der Sache her jetzt nicht dieses klassische Privateigentum an Häusern, sondern nach der Revolution sind Häuser und Wohnungen halt verteilt worden in die Bevölkerung. Und so kann es halt sein, dass heute eine Familie in Havanna eine Wohnung geschenkt bekommen hat, 1959 oder 1960. Und die hat die halt bis heute. Muss ich allerdings auch drum kümmern, was in der Bausubstanz dann auch nicht immer so prickelnd ist. Aber auch da gucken wir mal, wie wir's machen können.
Casa ist ein Apartment, was man...
Genau, Ferienwohnung.
Ja, genau, okay.
Mhm. Und wie bucht man so eine Ferienwohnung oder wird das dann für dich auch an? Ich rate mal, dass das nicht über Airbnb.
Ich glaube, man kann sogar über Airbnb Ferienwohnungen buchen. Aber das überlasse ich alles den Kubanern. Ich sage, ich komme, bring entweder jemanden mit, wenn jemand gebraucht wird. Beispiel, ab und an kommen wir mit einem Fahrzeugsachverständigen rüber, der guckt sich den einen oder anderen Oldtimer auch mal an. Das ist für uns so ein Stückchen weit TÜV, dass wir auch mal ein bisschen drauf gucken lassen, wie sind die Fahrzeuge tatsächlich in Schuss, sind die top renoviert, sind die Sitzflächen nicht durchgesessen, ist der Motor in Ordnung, ne? Also ein bisschen so die Verkehrssicherheit, dann nehme ich ab und zu mal einen Freund mit rüber. Aber ansonsten habe ich die Frage jetzt gerade vergessen.
Ganz ehrlich, ja, wenn Andi redet, geht es mir oft genauso. Ja, also,
es ist so, alleine, meistens fliege ich alleine, nehme aber auch schon mal einen Freund mit. Ja.
Ich habe die Frage auch vergessen, aber die Antwort war gut.
Ja, gut.
Aber da bist du ein richtiger Insider. Also du kennst die besten Restaurants in Havanna, die besten Bars. Das heißt, wenn ich das nächste Mal, ich war noch nie auf Havanna, aber auf Kuba, wenn ich hinfliege, dann frage ich dich, wo man hingeht.
Ja, ich kenne zumindest die Leute, die dann wissen, was aktuell die besten Restaurants sind. Weil ist so seit 2016, 2017 so die Ecke, dürfen sich Kubaner selbstständig machen mit kleinen eigenen Unternehmungen. Deshalb ist auch sowas möglich, wie was wir machen. Da gehören sehr viele Restaurants dazu, da gehört Service dazu am Strand. Das alles hat sich jetzt natürlich ein bisschen massiv verschlechtert nach der Pandemie, weil sehr, sehr viele junge Leute auch das Land verlassen haben, leider. Aber da ist klar, Restaurants kannst du, also wer das nötige Kleingeld hat und Urlauber haben das in aller Regel, ist dort ganz normal und sehr, sehr gut. Ja.
Lass uns doch mal ganz kurz über das in Anführungsstrichen Produkt reden. Ne? Also das, was ihr wirklich macht, ihr seid also Vermittler dieser Autotouren, die finden primär in Havanna statt, wenn ich dich im Vorgespräch richtig verstanden
habe. Na, wir haben einen Standpunkt in Havanna und wir haben einen Standpunkt in Varadero. Planen das Ganze jetzt, weil es auch einen Kreuzfahrtanleger in Santiago de Cuba gibt, ob man das dort eventuell macht. Was uns bislang immer davon abgehalten hat, war die Anzahl der Fahrzeuge. Also du hast natürlich in Havanna selber hast du eine erschlagend hohe Zahl von Oldtimern, auch sehr, sehr guten Oldtimern. In Varadero ist es okay, da kriegen wir immer noch genügend zusammen. In Santiago de Cuba, Cienfuegos oder Trinidad, da dünnt es sich dann schon aus. Deshalb sind wir aktuell in Havanna und in Varadero. Ja.
Wenn man an Kuba denkt, wenn man an Havanna denkt, fällt einem tatsächlich zuerst dieser Oldtimer ein. Ich habe keine Ahnung von Autos. Warum sind die so geballt dort zu finden? Was sind das für Autos? Woher kamen die? Und warum gibt es da so viele in Kuba?
Na, klassischerweise kommen die alle noch von der vorrevolutionären Zeit. So knapp an dieser Grenze. Also du hast die meisten Oldtimer, die heute im Angebot sind, die enden irgendwo 1960, 1962. Das ist so ziemlich das Ende, der Beginn der Revolution, also die Zeiten der Revolution. Als Fidel Castro oder die damalige Regierung entschieden hat, zu enteignen zugunsten des Volkes, wurde dann irgendwann, ich verkürze es wieder, wurde dann irgendwann das Embargo ins Leben gerufen und durch das Embargo waren diese Fahrzeuge halt fest auf Kuba. Es kamen aber keine neuen Fahrzeuge und keine Ersatzteile mehr ins Land.
Also das sind amerikanische Fahrzeuge oder ja. Wurden die in Kuba selbst hergestellt?
Nein.
Bis dann? Ah, okay. Die kamen alle aus Amerika rüber?
Das sind klassischerweise die alten US-Kisten. Da ist Cadillac dabei, Buick, Pontiac, Plymouth, was haben wir noch? Ford haben wir dabei. Also gibt's noch ein paar ja. Automaten mehr, ja.
Und die wurden dann einfach, also sie sind dann dort gewesen. Wie ist das denn mit Ersatzteilen und sonst irgendwas? Also, weil in Amerika gibt's die ja nicht mehr, weil zu kompliziert wahrscheinlich.
Na, in Amerika gibt's die schon noch. Da gibt's Fahrzeugclubs, die ihre alten Fahrzeuge pflegen, wo dann auch mal ein Fahrzeugteil getauscht wird. Die übrigens auch mit ein paar stehen wir auch in Verbindung, die ab und zu mal so einen Teil durch einen Zoll mitbringen. Wenn es so ein Kleinteil ist, natürlich kein Kotflügel oder sowas. Ansonsten ist es in Kuba so, aus drei alten Cadillacs mach einen neuen. Das ist dieses Zusammendampfen dann irgendwann.
Wobei man dazu sagen muss, wahrscheinlich sind diese Autos, ich spreche ein bisschen aus eigener Geschichte, wir haben ja mit China-Tours damals auch Oldtimer-Rallys nach Asien organisiert. Die alten Oldtimer aus 80er Jahre früher, alten Mercedes SEL und dann aus den 60er Jahren, viel einfacher zu reparieren, Ersatzteile viel einfacher zu bekommen, weil die halt nicht zwingend immer nur markenspezifisch auch waren. Also ich denke,
kleine Karre aus den 50ern. Ja, ja, ist keine überragende Elektronik drin. Also das ist auch wieder, da kommt wieder so dieses DDR, was ich so an der Erfahrung hatte. Wir hatten ja damals auch Wartburg, Trabi, sonst irgendwas, gib mir einen Schraubenschlüssel und ich repariere das Ding. Wenn du heute in die Werkstatt fährst mit einem Mercedes oder mit einem Audi, da wird erstmal an die Elektronik angeschlossen und dann wird geguckt, wo der Fehler ist und dann guckt man, ob man das Teil hat. So ist es da drüben natürlich nicht. Nee, das ist, ich sage nicht, dass ein Cadillac oder ein Chevy, dass das irgendwie einfache Technik ist, aber das zu reparieren ist natürlich einfacher als ein Fahrzeug heute, klar.
Ja, also ich könnte das nicht.
Ich auch nicht. Ich kann mich reinsetzen und nett aussehen. Ja, das ist
nicht. Und das machst du wahrscheinlich.
Nicht mal das kann, Andi.
Aber Olli, wenn du da bist, du hast ja sicher diesen Einstieg und auch dann die Connection zum Alessandro ja sicher über das Thema Oldtimer aufgemacht. Das heißt, du kennst dieses Produkt und du kennst die Autos, du kennst auch die Autoinhaber, denen ihr dann dieses Geschäft vermittelt. Wie sieht denn so eine Tour aus? Du hast die ja sicher auch alle schon gemacht. Wie sieht denn so eine klassische Tour durch Havanna mit einem Oldtimer aus?
Also ich muss eins voranschicken, ich kannte mich mit Autos überhaupt nicht aus. Ich hätte nicht mal bis heute keine Fahrerlaubnis, nichts. Ne? Also
Ich erinnere mich.
Ja. Mittlerweile ist es aber so, dass ich, wenn es um diese ganz alten Fahrzeuge geht, auch wenn ich auf Ausstellung oder Car-Treffen hier in Deutschland bin, führe ich mittlerweile Fachgespräche. Ist extrem lustig. Ja. Da bin ich mittlerweile ja im Thema drin. Und jetzt habe ich schon wieder deine Frage vergessen.
Wie sieht das Produkt aus? Also wie sieht's aus, wenn ich rufe dich an, ich sag Olli, ich fliege nach Havanna, möchte eine Tour. Ja. Was organisiert ihr mir da? Wie sieht das aus? Wie sieht so ein Tag in so einem Klammer aus?
Also in deinem Fall wäre das Erste, was ich machen würde, ich würde Alejandro anrufen und sagen, bringt euch in Sicherheit.
Du kennst auch seine Autofahrkünste, ja, okay. Ich merk schon.
Nein, also es ist so, wir haben auf der Plattform selbst erstens, wir vermieten diese Fahrzeuge nicht. Das ist immer etwas, was häufiger mal angefragt wird. Ich kann auch verstehen, dieser Gedanke ist extrem charmant, dass man sagt, okay, ich fliege jetzt nach Kuba, miete dort einen Cadillac und fahre dort halt mal 2 Wochen lang schön lässig mit meiner Freundin über die Insel. Ist so leider nicht möglich aus 2 Gründen. Erstens, es gibt keine Versicherung, die das abdecken würde, wenn so ein Fahrzeug mal beschädigt werden würde. Das heißt, wenn ein Urlauber da irgendwo andotzt, dann ist streckenweise, je nachdem wie stark oder wie schwach ein Unfall ist, ist das Fahrzeug im schlimmsten Fall verloren. Das will keiner. Das heißt, unsere Touren sind immer mit Fahrer und sind, wenn du das möchtest, weil unsere Fahrer meistens ältere Kubaner sind, die ausschließlich Spanisch sprechen und auch nur Spanisch gelernt haben in der Schule. Da gab es nicht so ein Bruhai mit Fremdsprachen. Da gab es ein bisschen Russisch, aber das haben die alle freiwillig wieder vergessen. Haben wir insgesamt dann nochmal Tourguides, die man sich mit dazu nehmen kann, mit dazu buchen kann, in insgesamt mittlerweile 9 verschiedenen Sprachen. Unter anderem auch Deutsch. Übrigens auch so gut, das muss mal erwähnt sein, so gut, ich habe mich mit einem deutschen Tourguide in Havanna am Telefon unterhalten. Ich war fassungslos, dass das keine Deutsche ist. Extrem gutes Deutsch, dialektfrei, also boah, richtig gut. Würde so laufen, dass zum Beispiel bei uns auf der Plattform sind verschiedene Touren im Angebot, auch City-Touren im Angebot von Havanna. Wir haben unterschiedliche Zeitlängen, also das Kürzeste ist 2 Stunden, 3 Stunden. Dann gibt es eine 6-Stunden-Tour, wo wir 3 Stunden zu Fuß durch die historische Altstadt mit dem Tourguide, also überall dorthin, wo Fahrzeuge nicht fahren dürfen. Palaste, Stadtkommandanten etc. Da ist es, das ist ein, muss ich dir vorstellen, hat die Straße mehr oder weniger ein Holzparkett, da darf man mit Autos natürlich nicht rüberfahren. So diese ganzen Areas, da geht's in die historische Altstadt und dann geht's 3 Stunden lang im Auto zu den anderen Hotspots der Stadt, die es da gibt. So. Und da kann dann jeder raussuchen, was er am liebsten hat. Bei uns ist es generell so, wenn man jetzt, wenn einer eine 3-Stunden-City-Tour zum Beispiel bucht und sagt, hey, mitten während der Tour, es ist irgendwie total geil, ich möchte verlängern, ist spontan jederzeit möglich. Dann einfach Bescheid geben und dann hängt man die Stunde, kostenanteilig natürlich dann ein höherer Preis, aber dann hängt man das einfach hinten dran.
Aber so klassische Rundreisen sind dann auch demnach nicht im Angebot?
Doch.
Ich bin eine Woche klar. Und will einfach immer nur mit diesem Auto fahren.
Wir haben mehrere, also die höchste Anzahl, die wir bislang gemacht haben, waren 5 Tage. Wir sind auf einen Klassiker zurückgegangen von 4 Tagen. Das hat ein bisschen auch mit der Benzinsituation zu tun in Kuba selber. Das heißt, bislang oder in der Vergangenheit war halt der Hauptlieferant aus Venezuela. Jetzt gibt es das Embargo, das ist immer ein einziges Hin und Her. Ist dann immer die Frage, wo kriegt man außerhalb von Havanna Benzin? So, das ist durchaus ein organisatorischer Aufwand. Und wenn wir da nicht sicher sind, dass wir einen mit unseren Gästen sauber durchkommen, ne? Sondern dann irgendwann irgendwo stehen, er findet es vielleicht ganz lässig. Allerdings ist dann irgendwie der Rückflug womöglich, wenn es ein US-Amerikaner ist, ja, ich muss am Donnerstag zurück nach Miami und es ist aber Mittwoch und wir stehen in Trinidad. Dann ist das alles irgendwie doof. Das heißt, das muss schon ordentlich durchorganisiert werden. Und aktuell ist es halt die Benzinsituation, die eine 4-Tage-Tour extrem schwierig macht. Aber man kann auch mehrere Tage. Aber wir begrenzen das eben auch. Was auch erstens Benzinsituation und das zweite ist, dass die Fahrer natürlich auch Ehefrauen haben, die ihren Mann ab und zu mal sehen möchten. Und die sagen dann schon, ja, 2 Tage lasse ich dich mal weg, aber dann bist du bitte wieder da, weil dann habe ich Besonderes gekocht oder ne, hat Familie, was immer da zusammenkommt. Deshalb im Schnitt Tagestouren sind Usos bei uns. Das nach Vinales zum Beispiel von Havanna aus oder nach Varadero oder Zapata Nationalpark, also Schweinebucht unten die Ecke. Das ist normal. Mehr Tagestouren gehen auch, ist aber nicht die Masse.
Du hast eben Amerikaner erwähnt. Das heißt, ihr bedient nicht nur den deutschsprachigen Markt, sondern auch andere Märkte.
Naja, wir sind wie ihr weltweit. Natürlich. Also ich habe gestern Dame aus Thailand, die kommt zu dritt mit einer kleinen Familie. Heute ein Italiener, morgen Franzosen. Das ist quer über den Erdball. Ist ein bisschen doof, wenn man im Support ist, so als Einzelnase sagt, und hat versprochen drüben, ja, wenn da eine Anfrage ist, beantworte ich das. Das ist dann natürlich auch rund um die Uhr, weil irgendwo geht die Sonne unter und an einer anderen Stelle geht sie wieder auf.
Wie viel Oldtimer könnt ihr so zur Verfügung stellen? Also wie groß kann so eine Gruppe sein? Ein Kreuzfahrtschiff, das ist jetzt wahrscheinlich nicht möglich.
Doch, natürlich.
Okay.
Also nicht ein ganzes Kreuzfahrtschiff, das sind 600 Personen auf dem Schlag.
Ja, ja.
Wir haben ca. 100 Oldtimer in Havanna stehen, nutzen können. Und pro Oldtimer, musst du dir vorstellen, du hast vorne und hinten eine Sitzbank. Also nicht so wie das klassische Fahrzeug heute, dass vorne irgendwie eine Konsole da in der Mitte noch ist. Die meisten Fahrzeuge haben vorne eine Sitzbank, hinten eine Sitzbank und folglich können da maximal 6 Personen drin fahren.
Kann man auch
und die Schwiegermutter im Kofferraum mit.
Irgendwie so. Ich habe meine Frage vergessen.
Das ist egal. Wir trinken
Kaffee. Ich habe ja extra den Finger gehoben und gesagt, ich will die Folgefrage stellen und jetzt habe ich sie vergessen.
Dann lass mich hier einfach mal weitermachen, weil Olli, du hast gesagt, ihr habt
so, Tourguides. Darf ich? Das ist wir schneiden das Ganze.
Müssen wir nicht.
Du hast jetzt gesagt, ihr könntet auch, du hast gesagt, wie viel Oldtimer ihr zur Verfügung habt. Ist es wirklich so im Stadtbild von Havanna, man sieht nur die Oldtimer oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, also du hast.
Sie sind schon die Ausnahme eher.
Nö, ich würde mal sagen, dass 20, 25, 30% sind Klassikers. Natürlich in unterschiedlichsten Conditions, wie der Engländer sagt, also in einer unterschiedlichen Verfassung. Da hast du auch Rostlauben dabei, wo du denkst, und es gucken irgendwie 8 Kubaner raus und da denkst du dir, okay, aber ja, auch die müssen von A nach B kommen. Ne? Und die richtig guten Oldtimer werden heute natürlich touristisch genutzt. Aber du hast natürlich über die Zeit des Sozialismus diese klassischen sozialistischen Fahrzeuge noch. Also jeder Hörer von euch, der Moskvitsch noch kennt. Der Wartburg habe ich gesehen, der drüben rumfährt. Trabis 2, also gar nicht so viele, aber diese klassischen russischen oder sowjetischen Bauten, Lada, sozialistischen Fahrzeugmarken findet man dort, Dacia auch. Und in der neuesten Zeit jetzt natürlich die kriegen Unterstützung aus China, die chinesischen Fahrzeugmarken, die kennt ihr wahrscheinlich jetzt besser als ich, aber da fährt auch moderneres rum. Modernere Autovermietungen haben meistens chinesische Modelle drin, die natürlich streckenweise in der Hitze auch mal schnell einen Spagat machen und nicht mehr weiterkommen. Wo dann wieder wir mit unseren Oldtimern gerne mal hinfahren und die Fahrtgäste dort abholen und wieder zurückbringen nach Havanna.
Das heißt, ich steige in eins eurer Autos ein, einen alten Cadillac, einen alten Pontiac, mit meiner Gruppe, vielleicht ist Sven auch dabei. Vielleicht kommt der Kofferraum, vielleicht auch nicht. Aber dann quetschen wir uns auf diese Bank und dann fahren wir los. Dann fahren wir durch die Stadt. Der Tourguide sitzt mit im Auto. Wir drehen dann eine Runde, gucken uns schöne Gebäude von außen und kriegen was erzählt. Und dann halten wir hin und wieder mal an, machen ein Bild. Also wie stelle ich mir das vor?
Also erstens quetschst du dich nicht in ein Auto. Wenn ihr zu zweit seid, habt ihr einen idealen Fahrkomfort. Mhm. Ihr fühlt euch auf den Schlag extrem lässig, weil es wirklich extremen Spaß macht, mit solchen Oldtimern unterwegs zu sein.
Sven, endlich sind wir mal lässig.
Wir müssen dahin,
Andi. Es hat Kuba gebraucht.
Ja, so, dann gehen wir meistens danach, dass wir auch mit den Gästen vorher insoweit sprechen, dass wir einfach mal nachfragen, was die Interessensgebiete sind von Urlaubern, die wir haben. Es gibt Urlauber, die sind eher kulturell interessiert. Da geht es dann halt eher in Richtung Bauwerke, Museen, historische Plätze. Dann gibt es bei historischen Plätzen, die komplett geschichtsinteressiert. Und da geht es dann eher, keine Ahnung, auf die andere Seite nach Havanna, Richtung Jesus. Es gibt so eine kleine Militärausstellung. Es gibt das Schiff, die Granma ist ausgestellt in Havanna selber, mit der Fidel Castro aus Mexiko rübergekommen ist. Es gibt Leute, die sagen, nö, ich will einfach jetzt nur so klassisch Havanna kennenlernen. Da ist halt, was haben wir? Wir haben den Jesus von Havanna, den Christo oder Christ von Havanna. Der steht nicht da wie der Jesus in Rio, so mit ausgebreiteten Armen, sondern unser in Havanna, der haltet fast die Hände vor dem Körper. Also ich kann es jetzt nur zeigen, ein Finger wird so mit Fingerzeig Richtung Gott und das andere Richtung Stadt. Der direkt gegenüber von Havanna, wir haben den Platz der Revolution, wo werden sich viele erinnern, wo die an den Häusern diese großen Metallfiguren von Camilo Cienfuegos und Che Guevara sind. Wir sehen das Haus, wo Che Guevara gelebt hat, Innenstadt, die Bar Floridita, eine der 10 besten Bars dieser Welt. By the way, Hemingways Lieblingsbar, wo wir bei Hemingway sind, gibt es die Finca Vigia, also das Hemingway-Haus, wo Hemingway gewohnt hat. Extrem schöne Immobilie. Sie haben halt nicht alles, um das hundertprozentig und immer ad hoc zu erhalten, aber die Kubaner kümmern sich echt liebevoll darum. Und Hemingway hat echt gelebt wie, die Hütte, also mit Pool und wo man dann halt weiß, okay, in diesem Pool sind die ganzen alten Hollywood-Stars irgendwie rumgeplanscht, Eva Gardner und wie sie nicht alle heißen. Dann haben wir Fusterlandia, das ist diese Mosaikstadt, nenne ich sie immer, das ist, wo die Häuser mit diesen kleinen Mosaiken beklebt sind. Sehr futuristisch das Ganze. Es gibt das Diplomatenviertel, wo extrem schöne Villen stehen, auch weil sie mit ausländischem Kapital restauriert worden sind. Es gibt natürlich das Kapitol, restauriert übrigens von der deutschen Firma, die ganze Außenfassade. Was ich besonders schön finde, ist das Theater in Havanna, also allein von außen, das ist sensationell. Und wer es innen sehen möchte, es gibt von Simply Red, der Mick Hucknall hat vor circa 10 Jahren ein Konzert dort drin gegeben, das ist auch bei YouTube drin, sensationell. Also gibt eine ganze Menge in Havanna. Gibt wirklich eine ganze Menge.
Okay. Du machst mir gerade sehr, sehr Lust. Das klingt sehr, sehr attraktiv. Also auch sehr vielseitig. Und man vergisst das manchmal. Man hat ein bestimmtes Bild von Kuba, aber es ist ja doch irgendwie, also auch Havanna, sehr, sehr vielseitig.
Na, du hast, ich habe ja häufiger auch Diskussionen mit Kubanern selber. Da geht es dann immer um deren Lage. Eine Frage, die gerade in der Anfangszeit ab 2004 bis 2009 ebbte das dann irgendwann ab, war dann von dem Bedienungspersonal im Hotel zum Beispiel immer die Frage, was ist besser, Sozialismus oder Kapitalismus? Ich sage dann immer, beides ist scheiße, wir brauchen was Neues. So. Weil ja, es hat ja, beides hat seine Probleme. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, dass der Sozialismus auf Kuba nur negative Auswirkungen aus unserer Sicht hatte. Beispiel Naturschutzgebiete, die dort eingehalten werden, strikt. Da kann kein Hotelkonzern hinkommen und sagen, ich hau hier so und so viel auf den Tisch des Hauses und baue da mal einen Klopper hin. Ne? Mhm. Das bleibt Naturschutzgebiet. So. Versorgungslage, das ist dann, sind dann wieder andere Dinge. Ich sage denen aber auch immer, sage ich, wenn ihr was ändern wollt, müsst ihr das tun, das kann nicht von außen passieren. Das schaffen weder die Amerikaner mit einem Embargo, sie versuchen es bis heute verzweifelt. Und dieses Embargo ist unsinnig wie nur sonst was, weil es schadet wirklich nicht denen, die sie schaden wollen, denen schadet es gar nicht. Es schadet den einfachen Menschen. Und Kuba selber, klar, es ist wunderschön, es ist noch so herrlich unversaut. Das denke ich mir immer, wenn ich dorthin komme, das ist nicht kommerziell, ich werde mal deftig, das ist nicht so kommerziell zugeschissen. Wenn du dort in den Supermarkt reingehst, du brauchst keine 25 verschiedenen Joghurtsorten, sondern dort gibt es eine Joghurtsorte und wenn ich den Fruchtjoghurt haben will, dann kaufe ich mir das Obst ganz frisch und schnibbel's rein. Fertig. Da brauche ich keinen Plastikmüll, gar nichts weiter. So. Das sind alles solche Dinge und dazu kommt, dass die Freundlichkeit der Kubaner selber, ich habe in eine Nacht in Havanna habe ich mal verbracht bei einer Familie, die waren so, da war eine Hausmauer, war so ein bisschen eingefallen und da schien der Mond in den Innenhof. Da war aus dem dritten Stock war eine Familie, die von Haus aus Musik machte, mit ihren Instrumenten da und spielten und kamen, die sehr gute Freundin in Havanna, sagte so, und ich bringe dir jetzt das Tanzen bei. Ich habe wieder Deutsche halt so gesagt, nee, macht ihr mal, wenn du die Salsa tanzen siehst, dann denkst du, das kann ich nie. So, und dann die ersten Schritte Salsa dort drüben, das war auch wie als, ich habe mich gefühlt wie ein Kühlschrank, der tanzt. Ne? Also das ist allein diesen Hüftschwung, das können halt die Kubaner wesentlich besser. Aber diese Eindrücke, die behält man natürlich ein Leben lang, klar.
Du hast jetzt schon viel über die Situation in Havanna gesprochen. Du hast auch ein bisschen schon Einblick gegeben, wie die Situation außerhalb von Havanna ist. Wie würdest du denn, jetzt bleiben wir doch mal bei Andi und mir, wir fliegen rüber und haben 10 Tage Zeit, durch Kuba oder auf Kuba zu verbringen. Was würdest du empfehlen? Weil du meinst ja auch, Benzin ist ein bisschen schwieriger außerhalb von Havanna, aber nur 10 Tage in Havanna bleiben ist natürlich auch nicht so.
Na, also,
es gibt bestimmt genug Sachen zu sehen dort. Aber was würdest du uns empfehlen? Oder wie sollen wir reisen? Oder wie bewegt man sich fort? Oder auf was müssen wir achten? Dass wir nicht verhungern, verdursten? Was sonst noch?
Das wäre die größte Sorge.
Verhungern.
Das ist eigentlich seine Hauptfrage. Also, er hat das jetzt alles so schön eingepackt. Aber eigentlich, was er sagen will, kriegen wir genug zu essen und zu trinken?
Also, wer im Land von Havanna Club der Meinung ist, er müsste verdursten, ist, ne, wirst du nicht. Also Versorgungslage, klar, das ganz normale Wasser kriegst du überall. Kuba hat eigenen Kaffee. Ich würde bei euch würde ich erstmal abfragen oder bei jedem Klienten erstmal abfragen, auf was steht er überhaupt, wenn er an Urlaub denkt. So. Ich empfehle Kuba für Leute, die Land und Leute erleben wollen und weniger für Pauschaltouristen. Nicht falsch verstehen, wenn man Pauschaltourismus zelebrieren will, das kann man in Jamaika, das kann man in der Domrep. Da reicht auch Mallorca am Ende des Tages. Aber wenn man wirklich Kultur, Land, Leute, mal eine andere Welt, nicht zwingend eine andere Welt, aber ein anderes Mindsetting, wie man heute so schön sagt, also eine andere Einstellung im Kopf, wenn man mal wieder beachten möchte, wie viel man eigentlich in Europa hat und wie wenig draußen in der Welt ist, dem würde ich Kuba empfehlen, weil Kuba ist hochkulturell, die Menschen sind hochgebildet. Also ich habe das selten in einem anderen Land dieser Welt gehabt, dass der Durchschnitt der Bevölkerung so gebildet ist wie in Kuba. Ich konnte mich mit einem Tourguide, der Deutsch spricht, konnte ich mich über Kunst unterhalten, in Fachbereiche rein, wo ich gedacht habe, das war so Expressionismus, Impressionismus. So, kommen wir zu weit weg von Kuba, aber ich würde Kuba eher für Land- und Leute-Touristen empfehlen und da würde ich euch beiden würde ich wahrscheinlich tatsächlich Havanna empfehlen. Und zwar A, die Stadt und das ist die zweite Hälfte so ein bisschen oder ein bisschen so im Mix als Ausgangsbasis, um andere Teile von von Kuba zu sehen. Zum Beispiel einen kompletten Tagesausflug ins Tabaktal nach Vinales rüber, wo alles so zum Tabakanbau ist, wo es auch, wo man auch in Höhlen rein kann, die komplett so Stalaktiten und so weiter, wo man reingeht, die unter Wasser stehen. Also wo es landschaftlich auch sensationell ist. By the way, um dich zu beruhigen, sehr gutes Essen, sehr gutes Trinken. Dann gibt es den ganzen Bereich Soroa. Das ist so ein bisschen so eine Wasserfallebene, wo man auf verschiedenen Wasserterrassen auch baden kann. Auch mitten in einem Naturschutzgebiet. Du kannst, wenn du den kompletten Tourismus, Massentourismus mal sehen willst, geht's ab nach Varadero. Im Varadero selber würde ich dich wahrscheinlich als nächstes auf eine Yacht raufpacken und wir würden mal in Richtung einer Delfinbucht mit einem Katamaran den ganzen Tag draußen verbringen. Dann können wir einen weiteren Ausflug machen Richtung Schweinebucht, Zapata Nationalpark, das ist eine Krokodilfarm und ein Wildtierpark, wobei ich dort immer sage, Leute, lasst bitte keine Fotos mit Krokodilen machen. Also die binden so kleinen Krokodilen die Schnauze vorne zu und machen dann Urlauberfotos, wo ich dann unseren Leuten immer sage ich, haltet unsere, macht diesen Scheiß bitte nicht. Wenn ihr das nicht vermeiden könnt, dann macht's meinetwegen. Aber wenn ihr es vermeiden könnt, dann lasst es. Von dort aus kommt man auch relativ schnell an die Karibische See. Dann planscht man wirklich in der Karibik in einer gemeinen Wasserfarbe. Also die wirklich so Türkis-Blautöne, hör mir auf. Und ich war einfach nur, ich meine, ich bin ja nun auch nicht gerade der schlankste Typ, aber ich habe mich dann auch einfach nur im Wasser treiben lassen und dann kamen so kleine karibische Fischchen und haben die kleinen Wasserbläschen vom Körper runtergepickt. Das war so mein Urlaubshighlight. Ich hatte eine Badehose an, falls das eine Anschlussfrage wäre.
Ich wollte dich fragen. Schön, dass du es noch gesagt hast.
Ja. Nein, also da gibt's. Ich würde euch wahrscheinlich wirklich, und natürlich in Havanna selber, was man dort alles erleben kann. Es gibt den Buena Vista Social Club, den gibt's nach wie vor noch.
Legendär. Ja, ja. Mit Live-Musik.
Mit Live-Musik. Und es sind natürlich nicht mehr, Ibrahim Ferrer hatte das mal gegründet, den Buena Vista Social Club. Die ganz Alten leben da, ne, also, ja, die haben auch ein biologisches Ende irgendwann, also versterben irgendwann. Ibrahim Ferrer ist heute in einem Ehrengrab in Havanna beigesetzt. Aber alle, die mit dem Buena Vista Social Club mal gespielt haben, die auch Grammy Awards abgeräumt haben, das ist dann zwar nicht mehr der Sänger, aber es ist der Bassgitarrist oder es ist der Keyboarder oder es ist der Schlagzeuger, ne? Die spielen nach wie vor noch in der Band und diesen Buena Vista Social Club gibt's noch, klar. Und dann das, was wir kennen an Flamenco, das Cabaret Parisien, das andere Cabaret, das weltberühmte, werdet ihr sicher kennen.
Du hast ein unglaubliches Wissen über Kuba und ich würde das sofort, was du da, also wirkst sehr authentisch, du weißt, wovon du redest, ich würde das sofort so buchen. Hast du mal irgendwann überlegt, vielleicht dann doch da so ein bisschen größer einzusteigen? Ich meine, als nur jetzt die Plattform zu bieten? Oder kommt das gerade nicht in Frage, zu zeitaufwendig oder sonst irgendwas? Aber ne, ich glaube auch Zuhörerinnen und Hörer würden jetzt sagen, hey, gib mir mal die Kontaktadressen da, der kann mir meine nächste Reise zusammenbauen nach Kuba.
Also was wir können, ist alles, was ums Thema Oldtimer rundherum passiert. Ansonsten können wir Empfehlungen geben. Ne? Wenn einer sagt, okay, ich möchte jetzt ein gutes Hotel innerhalb von Havanna, kennst du eins? Dann nehmen wir natürlich auch die Erfahrung der letzten Jahre von unseren Gästen, die teilweise in einem Hotel drinne waren. Weil nicht alles, was 5-Sterne-Bewertungen hat, ist auch dann vor Ort auch tatsächlich 5 Sterne. Und was mich entsetzt hat, das Hotel, wo ich jahrelang war, wo ich immer sehr gut Frühstück gemacht habe, auch bis heute noch sehr gut Frühstück machen kann, hat zum Beispiel nur 3,5 Sterne, wo ich sage, hä? Das sind halt so, also relativ nah am Malecón vorne. Breiter einsteigen. Also Punkt 1 ist es bei mir eine gesundheitliche Frage. Mich hat es vor 2 Jahren mal gesundheitlich wirklich aus der Bahn rausgeschossen. Es war für mich wirklich mal die Frage, ob ich sage, okay, ich verbringe den zweiten Teil meines Lebens irgendwie auf Kuba. Das kann ich aus medizinischen Gründen jetzt nur partiell machen, aber ist vielleicht auch ganz gut so, weil ich habe auch in Deutschland sehr, sehr viele Freunde und in Deutschland sehr, 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 sehr viel zu tun nach wie vor noch. Und mag es auch hier zu sein, muss man auch dazu sagen. Das breite Einsteigen ist immer eine Frage, was ist erlaubt in Kuba und was ist nicht erlaubt. Ich bin sehr darauf aus, dass ich sage, ich möchte den Kubanern helfen. Also wir sind ja kein großes Unternehmen. Also ich bin nicht TUI, ich bin auch nicht, ach, FDI gibt's nicht mehr. Oder ein anderer großer oder Havanna Tours kommt jetzt mittlerweile sehr, sehr stark, die ja auch Oldtimer haben. Aber das sind dann halt wieder staatliche Oldtimer, die dann, ich kenne es noch aus DDR-Zeiten, aus Ostzeiten, wenn es einem selber nicht gehört, dann komm, lasst man auch mal gerade sein. Während bei uns sind die Fahrer, denen die Fahrzeuge auch gehören und die kümmern sich wie um eine zweite Ehefrau um solche Fahrzeuge zum Beispiel. Und ich bin eher drauf aus zu sagen, okay, ich helfe den Kubanern, ihren Service zu optimieren. Also ich komme mit meinem Denken ein bisschen aus der Urlaubersicht. Das heißt, was erwarten die? Was möchte ein Urlauber haben? Was ist er auch gewohnt, wenn er ein Europäer ist oder ein gut betuchterer Nordamerikaner? Dann helfe ich denen so weit, dass man das da drüben so hinstellt, dass sie das perfekt und optimal vermarkten, auch ein bisschen was davon lernen. Und ich umgedreht natürlich, wie es hier zu hören ist, so ein bisschen was über das Land lerne. Das heißt, wo mir Kubaner auch sagen, pass auf, das ist hier möglich und das ist hier nicht möglich. Ich kann, wenn es gewünscht ist, kann ich ein Beispiel geben, was völlig logisch auf der Hand liegen würde, was aber nicht machbar ist. Soll ich?
Ja, bitte.
Ja, klar, gerne.
Also, wir haben die Schweinebucht. Jeder, der geschichtsinteressiert ist, kennt das. Das ist die Schweinebucht, ist der Bereich, wo die Konterrevolution in Richtung nach Kuba getragen werden sollte. Das heißt, sie sind von Mexiko aus gestartet oder von Guatemala aus gestartet und sind in der Schweinebucht gelandet. Und dort wurden sie dann irgendwann von den Truppen von Che Guevara und Fidel Castro halt niedergemacht. Deshalb stehen dort auch noch diese Panzer. Also es ist sehr teilweise ein bisschen historisch. So, das Ding heißt aber Schweinebucht. So, und es liegt an einem karibischen Strand, der sensationell ist. Der wirklich sensationell ist. Wir behalten bitte das Wort Schweinebucht im Hinterkopf. So, und ich habe mir gesagt, warum kann ich an der Schweinebucht in der Karibik nicht einfach mit Schweinen baden? Warum
so, wie auf den Bahamas, oder?
Genau, wenn ich das machen möchte, warum muss ich auf eine Insel zu den Bahamas, die ja auch nur, keine Ahnung, 300, 400 Kilometer, 500 Kilometer Luftlinie weg ist, warum muss ich da auf die Bahamas fahren, wenn doch der ganze Strand schon so heißt? So, und da habe ich nachgefragt, okay, wie wäre es, wenn ich hier eine Barkonzession einfach nur für so einen Strandabschnitt bekomme, mir einen Bauer vor Ort schnappe und sage, okay, du pflegst jetzt die Schweine, kaufe ich, du pflegst jetzt die 8 Schweine, die ich habe, und wir karren dann die Touristen von Havanna, fahren wir persönlich dorthin, dass man dort, gerade junge Leute machen das, und Instagram Nation und ne, so Foto, und dann nimmt das Ganze natürlich, dann würde das natürlich ein bisschen den Umfang annehmen. So, ist dort nicht machbar, weil erstens ist die Versorgungslage aktuell so, Alejandro sagte mir, Olli, geile Idee, aber nach einer Woche ist es kein Schwein mehr da. Ja, weil die Versorgungslage aktuell wirklich so, Fleisch ist wirklich wertvoll, die Schweine wären nicht mehr da. Also aktuell nicht möglich, aber von der Idee her, sowas von naheliegend, dass man schon Wald vor lauter Bäumen nicht sehen müsste. Also, so. Und da gibt's einiges. Ich wette auch, wenn ihr wenn Leute das jetzt hören, die geschäftlich ein bisschen denken, man kommt nicht durch Kuba durch, ohne eine Idee nach der anderen rauszuhusten. Weil es ist tatsächlich so, alles, was gerade so ein bisschen eine Veränderung bringen würde, würde es wahrscheinlich auch verbessern. So, also das fängt bei uns mit den Oldtimern an. Ich bin's halt die gesamte Gedankenwelt aus Sicht des Urlaubers angegangen und Alejandro hat geschaut, was ist vor Ort möglich. So, wir sprechen auch bis heute, wir entwickeln ja nach wie vor noch Touren neu. Was neu kommen wird, ist eine Ganztagestour durch Havanna, weil es ganz einfach so viel zu sehen gibt. Wir entwickeln das immer wieder neu, hinterfragen das, schmeißen auch mal eine Tour raus. Und das Lustige ist, dass es sowohl die privaten als auch die staatlichen uns mittlerweile anfangen zu kopieren.
Vielleicht würde es dir auch nicht mehr so viel Spaß machen, wenn du das Ganze richtig, richtig groß aufziehen würdest. Also dann kommen ja Sachen rein, die...
Ich sag ja nicht groß, aber mehr Service anbieten, vielleicht halt doch die Rundreise anbieten oder halt einen 10-Tages-Aufenthalt anbieten.
Ja, Rundreise wahrscheinlich nie, schon gar nicht mit den original restaurierten Oldtimern. Stell dir einfach selber die Frage, wer in Deutschland hätte ein Cadillac aus den 50er Jahren und würde da Urlauber mit die ganze Woche durch Deutschland fahren? Das macht keiner. Die Dinger stehen hier, im Westen stehen die in den Garagen, werden am Sonntag rausgeholt, werden poliert und dann geht's mit Mutti mal einmal durchs Dorf und dann wird er wieder eingemottet. Ne? Die Oldtimer fahren täglich. So, und wir haben sehr wenige, muss man auch dazu sagen. Es sind nicht mehr allzu viele, die wirklich komplett von Hacke bis Nacke original restauriert sind.
Dann hast du so Gäste wie Sven, die hinten im Auto sitzen. Ich bin mit Sven schon gereist. Der holt dann sein Schnitzelbrötchen raus, schmiert die Sitze voll und so weiter.
Hast du mir nicht einen Gin Tonic gemacht, als wir in Namibia waren, während du gefahren bist? Oder
wie nicht, war das? Während ich gefahren bin, ich war Beifahrer. Aber ich habe dir im Jeep einen Gin Tonic gemischt.
Ja, genau.
Kann man alles auf Instagram noch sehen, wenn man das
möchte. Und wie viele Gazellen hast du dann gesehen irgendwann auf Safari?
Weiß gar nicht mehr.
Ja. Weiß nicht mehr, was dann passiert ist.
Und mit Gazellen gesehen, wo gar keine mehr waren. Weißt du?
Ja.
Um deine Frage zu beantworten von vorhin noch, die höchste Anzahl an Gästen, die wir mal auf dem Schlag haben, waren 160.
In wie viele Autos habt ihr die reingepackt? In alle? Waren alle Autos?
Wir rechnen, also meistens sind es ja entweder Kreuzfahrtschiffe, wenn wirklich Highlife-Tage sind. Da kommen halt die kleineren Kreuzfahrtschiffe. Die haben immer so 600 Leute maximal an Bord. Die fahren wir aber nicht alle, weil auch die unterschiedlichen Interessen. Mittlerweile ist es so, dass die... Ah nee, das kann ich nicht verraten. Nee, das verrate ich besser nicht. Oder doch, ich verrate es. Es ist mittlerweile auch die...
Wir sind unter uns.
Die Tourguides, die an Bord sind, rufen durchaus auch bei uns an und ordern die Fahrzeuge. Das hat den einfachen Hintergrund, dass im Bordkatalog die Touren das Dreifache kosten. So. Mhm. Na, und jetzt weiß ich nicht, wie viel ein Tourguide an Bord verdient. Das habe ich auch noch nie hinterfragt. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich machen die da eine kleine Spanne für sich selber noch. Schiebe ich auch mal hinten an. Also wenn Kreuzfahrtschiffe drin sind, sind immer so 600 Leute, die zeitgleich im Sierra Maestra Terminal dann anlanden. Das sind so High-Life-Tage von uns. Und die 160 waren eine Reisegruppe aus Varadero, die sind mit Bussen gekommen. Okay, und wir rechnen das dann immer so, dass wir immer 3 bis 4 Leute pro Fahrzeug rechnen.
Naja. Sehr cool. Olli, wir haben jetzt viel über Kuba geredet. Tatsächlich will ich noch ein bisschen mit dir über ein, zwei andere Themen reden, weil dieser Podcast zustande gekommen hat ja ein bisschen gedauert. Wir kennen uns schon ein paar Tage, genauer gesagt, ich glaube, es sind fast 30 Jahre. Ne? Wir, vielleicht als kleiner Disclaimer hier, wir haben vor 25, fast 30 Jahren mal zusammen. Ist echt 30 Jahre.
1995, mein Freund.
Gut, ich sag fast 30, dann klingen wir nicht ganz so alt, wie wir sind.
Wir sehen ja so erstaunlich jung aus, dass es mich, als könnte gestern gewesen sein.
Mhm. Ja, hat mich auch, ja, war mein erster Gedanke.
Das sind die Vorteile des Audio-Podcasts, ne? Aber ja, wie gesagt, wir haben in den 90ern zusammen in einer WG in Leipzig gewohnt. Mhm. Und du warst damals derjenige, der mich mit zum Radiosender Energy Sachsen mitgeschleppt hat, wo ich dann auch eine Weile als rasender Reporter tätig war. Du warst dort fest angestellt. Du warst und bist sehr, sehr lange gerade in Sachsen, aber dann später auch mit dem kleinen Nils in ganz Deutschland eine richtige Radiogröße gewesen. Bist auch immer noch ein bisschen tätig. Aber jetzt erzähl uns doch mal, ich kenne deine Geschichte ein bisschen noch aus den alten Zeiten, wie du zum Radio gekommen bist. Das war ja schon sehr interessant, auch dein eigener Werdegang vorm Radio.
Ja, mit dem Zug von Thüringen aus. Das Erste, was ich gelernt habe, war Landwirt. Also klassisch Bauer, Melker. Ne? Früh um 4 mit der Milchkanne oder mit dem Melkgeschirr, nennt man es ja, raus in den Stall und 50 Kühe melken. So, das habe ich gemacht. Das war noch zu DDR-Zeiten, muss man dazu sagen. Ich war in der Schule eigentlich nie richtig wirklich scheiße. Ich war durchaus ganz gut, also im oberen Drittel mit dabei. Habe aber den Lehrberuf, den ich ursprünglich machen wollte, in der DDR nicht bekommen, weil meine Eltern nicht in der Partei waren, etc. So, und weil ich schon immer gerne was mit Tieren zu tun haben wollte, blieb mir dann entweder Grenztruppen, wurde mir vorgeschlagen, oder Staatssicherheit. also Tierpark, was ich machen wollte, gab es nur 2 Lehrstellen in der gesamten DDR und die waren natürlich für Kinder vorbehalten, deren Eltern in der Partei waren. So blieb halt Grenztruppen und Staatssicherheit und da habe ich dann so, nö. Ja, also meine Eltern guckten mich auch schief an, als ich ihnen das gesagt hatte. Und dann blieb halt nur Landwirtschaft übrig. So, und in der Landwirtschaft dann halt das Landwirt klassisch lernen. Übrigens, ich finde auch heute mittlerweile ein ich kenne ja auch Leute, die das machen, das ist für mich gar nicht mal so ein Beruf, wo man sagt, das machen so die von allem anderen keine Ahnung haben. Landwirt zu sein ist mittlerweile war schon immer ein hochverantwortungsvoller Beruf, was heute alles reinzählt von ganzen Technologie. Ich kenne voll automatisierte Ställe, das ist schon cool. Das habe ich 1989 dann zur Wende, habe ich das sein lassen, weil zu DDR-Zeit war mir dann schon relativ zackig klar, dass Landwirtschaft erstmal in den ersten Jahren nach der Wende nicht so die große Rolle spielen wollte. Und ich war auch in der Schule immer DJ und mein zweites Steckenpferd war so ein bisschen immer so cool sein, Radio machen, Musik. So, also Musik kam so aus der zweiten Richtung. Abgekürzt wie die Jungfrau zum Künde bin ich zur Zeitung gekommen, weil ich in der Schule immer Aufsätze geschrieben habe, die waren Inhalt, Ausdruck 1, Rechtschreiben, Grammatik nicht 1. Und damals war ich in einer der Reformbewegungen, Neues Forum hießen die, und die hatten dann plötzlich, musste denen, oder es war eine Anweisung von oben, dass dem Platz in der Zeitung zur Verfügung gestellt wird, die sie selber füllen durften. Folglich muss es jetzt Leute haben, die irgendwie Artikel schreiben können. Habe ich auch noch nie gemacht. Jetzt kommt dieses Inhalt Ausdruck 1. Ne? Da habe ich gesagt, ja, ich konnte Aufsätze schreiben, aber wenn Inhalt, Rechtschreiben, Grammatik nochmal einer durchguckt, dann kann ich das machen. So, dann habe ich so 2-3 Artikel abgegeben bei der Zeitung. Die riefen mich dann an und haben gefragt, ob ich nicht anfangen möchte bei denen, wo ich gedacht habe, ne? Ja, klingt gar nicht so schlecht. Und dann habe ich dort mein erstes Zeitungsvolontariat gemacht, bin dann zwischenzeitlich nochmal mit einem Unternehmensberater, geraten, der auch in Suhl war und der extrem gut war und für die Treuhand damals Unternehmenseinschätzung gemacht hat. Der hat mich eine kurze Zeit mitgenommen in die Schweiz. Deshalb war ich in Gams in St. Gallen, habe ein paar Fachlehrgänge noch gemacht, so in Privatwirtschaft, alles was so Privatwirtschaft angeht, wie führt man Unternehmen und so weiter. Und dann bin ich wieder zurück nach Suhl, der Schweizer war wieder weg und ich war so ein bisschen in einem Loch und dann hatte mich, der Schweizer hatte mich noch gefragt, was wolltest du ursprünglich mal werden? Da habe ich gesagt, naja, Radio fand ich von Anfang an eigentlich nicht schlecht und Tiere. Ich sagte, naja, warum bewirbst du dich nicht? Und damals, wenn du dich erinnerst, ich war schon 25, 26. Ja. Und da hat er gesagt, bewirb dich doch. Und dann habe ich mich bei 6 Radiostationen beworben, habe so ein bisschen meinen Geige gemacht, also diese Comedy-Art, da habe ich einfach mal ausgetobt, komme ja auch aus dem Karneval, da war auch nur rumgeblödelt, so, und da habe ich so eine kleine Blödelkassette weggeschickt und habe gesagt, nee, dich nimmt eh keiner. Also mit der Kassette schon gleich 10-mal nicht. Daran merkt man übrigens auch, dass wir älter geworden sind. Ich rede von Kassette. So, werden jetzt viele gar nicht wissen, was das ist. Das ist so ein ganz großer Stick, der den man in ein Radio verstecken konnte und dann kam was raus. So, und dann wollten mich tatsächlich 5 von 6 Radiostationen einstellen. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Und bei Radio Energy in Leipzig bin ich gelandet, weil die Redaktion auch aussah wie eine Redaktion, nach meinem damaligen Verständnis. Also Aktenberge auf dem Schreibtisch, welche Köpfchen dahinter, rauchten eine und ne, damals war ja noch Rauchen in der Redaktion erlaubt und solche Sachen.
Ich erinnere mich, ja. Das und, war in der Nonnenstraße, ne? Nonnenstraße
genau, 44, ne? Genau, in Plattwitz in Leipzig, ja, genau.
Da haben so, wir gleich in die Ecke gewohnt. So.
Ja, war relativ sportlich, da hinzukommen. Ja. Auch wenn man am Vorabend mal ein bisschen länger Besprechungen hatte. Mit zum Beispiel Gin Tonic.
Ja,
und dann halt bei Radio Energy und hatte dann irgendwann auch die Frühsendung dort übernommen mit Jan Schlegel, die Zeit wirst du auch noch kennen. Ja. Und irgendwann bin ich gefeuert worden dort vom Chef und das war wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, oh Gott, jetzt geht die Welt nicht weiter, weil das war auch das erste Mal für mich, dass ich gekündigt worden bin, dann konnte ich überhaupt nicht umgehen und ne? Hat auch ein bisschen als junger Mensch mit Selbstwertgefühlen da zu tun und ich dachte,
das war aber lange nach meiner Zeit, ja.
Das 98.
Zumindest Jahre nach meinem, ein paar Jahre nach
meiner Zeit. 98, ja. So, und damals hatte
aber
ich.
Aber das war, als ganz, ganz gut, als ich da ankam, war Energy wirklich so ein bisschen, hatte noch so was, ich will nicht sagen, Piratensendermäßiges, aber das war tatsächlich noch rebellisch, ne? Das war so ein Laden, als ich da reinkam, der ein bisschen anarchistisch noch war. Die Prinzen gingen damals ein und aus. Das war so ein bisschen die Hausband des Ladens. Und als die noch irgendwie, in Anführungsstrichen, cool waren. Relativ neu, und das war so eine Atmosphäre, die so echt nach Aufbruch. Da war der Jan Schlegel da, mit dem du auch moderiert hast. Der andere Mark. Jan Hahn war dort. Ein Kommilitone von mir damals, der dann später bei Sat.1 Frühstücksfernsehen gemacht hat, den du auch kanntest. Mhm. Also es war so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie jung und rebellisch waren.
Das war damals in den 90er Jahren. Das Privatradio kam gerade erst. Also man kannte ja eigentlich nur diese staatlichen Sender. Mhm. Privatradio, die ganzen Companies waren relativ neu. Energy, ja, ein französischer Konzern. Also Energy kommt ja nicht von Energie, sondern von Nouvelle Radio de la Jeunesse. Und ja, das war komplette Anarchie. Also Sendepläne, wie man so heute kennt, so Musiksendepläne waren damals höfliche Hinweise. wie du sagtest, die Prinzen waren häufiger da, Udo Lindenberg nicht zu vergessen. Da haben wir ja die komplette Palette hoch und runter gespielt. Damals, was aber auch am Programmdirektor lag, Herrn Arno Köster, ganz lieben Gruß, sollte es, falls er das irgendwann mal hört, ist ja heute noch mit Udo Lindenberg sehr eng verbandelt. Nein, war aber allein, weil es schon so anarchisch war, war das ja auch eine geile Zeit, weil das war, das ist das, was mir am Radio heute fehlt, dieses Howard Stern in den USA, richtig berühmter Radiomacher da drüben, der sagt, das Wichtigste am Radio ist, das Leute dran zu behalten, weil sie wissen wollen, was als nächstes passiert. Und das findet halt heute, Entschuldigung, nicht mehr statt. Das ist heute, hast du eine Sendeuhr, dann hast du da 20 Sekunden zu moderieren, dort 30 Sekunden zu moderieren und am Nachmittag, dann hast du morgens meistens Gewinnspiele ein bisschen Comedy, die ich nicht zwingend immer als Comedy sehen würde. Und am Nachmittag darfst du das hören, was du am Vormittag verpasst hast.
Ja, ich erinnere mich. Du warst tatsächlich wirklich aus dieser alten DJ-Schule. Ne? Also ihr habt richtig, richtig moderiert, Musik aufgelegt. Also und also das war wirklich noch so ein klassischer Radio-DJ. Ich war ja nur kurz da. Ich habe so ein bisschen Läufer gemacht, habe ein bisschen rasender Reporter gemacht. Aber ihr habt da richtig, ich habe das immer sehr gerne beobachtet. Ne?
Ja, das DJing habe ich aber... Das DJing habe ich aber relativ zackig wieder sein lassen, weil ich bei Energy dann eben auch Ingolf Kloss, wenn du dich erinnerst zum Beispiel, der ist heute bei Radio SAW, begnadeter DJ, dann Jungleism Monkeys, die oben drüber bei Energy waren DJ-Team, die im Radio auch aufgelegt haben. Ich war dann plötzlich auch mit DJs konfrontiert, die das eben richtig können. Und da habe ich dann gesagt, ach, dann macht ihr mal, ich mach dann nicht. Ich habe dann halt nur noch moderiert und Spaß verbreitet und irgendwann hieß es, macht nur noch Spaß. Und da bist du.
Ich wollte gerade nachfragen. Andi sagte mir oder hat mir ein bisschen von dir erzählt. Du zeichnest dich ja verantwortlich für den kleinen Nils. Ja. Lief, glaube ich, ich weiß nicht, ob bei allen Radiosendern in Deutschland, aber ist schon, glaube ich, deutschlandweit bekannt. Jetzt höre ich deine Stimme und das hat so rein gar nichts mit dem kleinen Nils zu tun, wie ich ihn im Kopf habe. Aber erzähl mal, wie kam das? Du hattest am Anfang schon gesagt, es war eher so, hast du ein Comedy-Band hingeschickt. Wie kam das und wie kam das dann auch, dass es halt plötzlich in ganz Deutschland lief?
Na, kleiner Nils, entstanden ist er tatsächlich damals bei Radio Energy. Ich habe mit Jan Schlegel Jan Schlegel hat mit mir, man formuliert bitte schön richtig, die Frühsendung übernommen, nachdem die Vorgänger Barth und Liebsch, Stefan Barth und Thilo Liebsch, zum MDR gegangen sind. Und wann immer neue Frühsendungen on air gehen, dann hören sich die Sender natürlich auch gegenseitig ab. So, ich war für Jan Schlegel, war ich dritte Wahl irgendwie. Der wollte vorher eigentlich zwei andere haben, mit denen er Frühsendung machen kann. Die haben aber beide gesagt, ich habe doch keinen Vogel und stehe so früh auf für das bisschen Geld. Und ich war dann dritte Wahl und man hatte unsere Show damals abgehört von den anderen Sendern und hatte gesagt, also so eine Kinderscheiße haben wir noch nie gehört. Das hat uns natürlich in der Ehre so ein bisschen gepackt. Das war an einem Freitag, weiß ich noch. Dann habe ich mit Jan sehr lange gesessen und wir haben uns... Der das gesagt hatte, hieß Nils von Haken, war damals Programmdirektor beim MDR. Und wir haben uns damals überlegt, wie können wir dem eins auswischen? Und dann hatten wir einen kleinen Nils erfunden, in Anführungsstrichen erfunden, der am frühen Morgen in die Sendung reinkommt, irgendwas falsch macht, eine geschossen bekommt und dann heulend aus dem Studio wieder rausgeht. Also richtig anarchisch hatten wir ja schon, ne? Und auch martial. Das nach einem halben, dreiviertel Jahr kam dann unser Programmdirektor zu uns und sagte, ja, wir haben hier Anrufe von Frauen. Hört doch mal auf, das Kind zu schlagen hier, das ist nicht so gut. Ne? Wo wir gesagt haben, ja, das ist aber irgendwo Konzept, weil wir wollen dem ja da drüben eins auswischen. So, wir haben es dann rausgeschrieben aus der Nummer. So, dann wurde Nils also nicht mehr geschlagen, dann riefen die Kerle an. Wieso kriegt denn der keine mehr gefeuert hier? War doch lustig, ja, ne? Warum veränderten ihr das? So ist Nils quasi entstanden. Und wenn du dich erinnerst, kennt ihr den Pittiplatsch?
Ja, Sven wahrscheinlich nicht. Nee. Ich bin näher an der DDR-Grenze aufgewachsen. Wir hatten, glaube ich, mehr DDR-Kinder.
Ich hatte.
Also dann zur Erklärung. Es gibt das Sandmännchen, wirst du ja vielleicht kennen, das DDR-Sandmännchen. So, dann gibt's Herr Fuchs, Frau Elster, Peti Platsch, Schnatterinchen, Wuffi und so. Das sind so kindliche Figuren, mit denen wir groß geworden sind. Nicht wegzudenken. Also wenn du einen Ossi fragst, hier kennst du Schnatterinchen und du kennst den nicht, dann bist du kein Ossi. So, Punkt. Jetzt hast du dich geoutet. So, und dadurch, dass ich im Karneval mal Peti Platsch nachgemacht hatte, habe dann den Nils mit der Stimme auch dort angelegt. Ne? Also Peti Platsch geht etwa,
ach du meine Nase.
So, und okay. Da ist halt Nils nicht so weit weg.
Ja.
Also haben wir den da angelegt. Ja. Um deine Frage nach den Sendern zu beantworten, es waren insgesamt Spitzenzeiten 22 Sender, die Nils gleichzeitig gespielt haben. Und das sind nicht alle Sender, die es da gibt, aber es ist Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum Schweiz flächendeckend, ja.
Gut vertreten. Ich habe gelesen, tatsächlich 7 Millionen Hörer.
Ja.
Kommt das hin?
Ne? Ja. Es waren streckenweise, da hat man diesen Durchschnittswert genommen, ne? Also wie viele hören die Frühsendungen hier? Und wenn man die alle zusammenrechnet, da waren wir knapp über sieben. Ja.
Also für die Hörerinnen und Hörer von uns, die den kleinen Nils nicht kennen, gibt es ausgiebig auf YouTube, kann man das abhören. Ihr habt aber auch eine Webseite mit dem kleinen Nils. Aber Olli, ganz, ganz ernsthaft, ich erinnere mich daran, wie wir in der WG für die es nicht kennen, der kleine Nils, ein kleiner Junge, der Telefonstreiche macht, ne? Also der sozusagen, also
ja, das war damals ja noch nicht, das kam ja erst
ja, das kam dann erst später, aber ich erinnere mich, dass du bei uns in der WG wirklich teilweise, wenn die Abende mal länger wurden und wir mal das eine oder andere Getränk irgendwie getrunken haben, haben wir tatsächlich Telefonstreiche gemacht. Und du warst sozusagen der Meister dieser Telefonstreiche. Kannst du heute in der Form wahrscheinlich nicht mehr so machen, weil natürlich Nummern nachverfolgt werden. Aber du hast tatsächlich diesen kleinen Nils, ich erinnere mich daran, in einer anderen Form oder der anderen, erinnere ich mich, war tatsächlich mal gemacht. Und wir haben uns alle scheckig gelacht bei uns in der Diele da in der großen Wohnung. Also das lag dir schon immer, ne? So Stimmen nachmachen.
Stimmenimitation habe ich mit 12 die erste gemacht. Das war damals Dieter Hallervorden, Nonstop Nonsense. Die Suche ist aufregend. Ne? wenn ich es jetzt nicht ganz genau treffe. Also im Wesentlichen ist es heute noch so, man kann das ja ein Stück weit trainieren. Also Frauenstimmen gehen bei mir nicht. Das muss man heute wissen. Frauen kriegen zuweilen männliche Stimmen hin. Aber wenn mich eine Stimme interessiert hat, dann bin ich manchmal mit Tonaufnahmen ins Studio gegangen und eine halbe Stunde später kam ich als diese Person wieder.
Zum Beispiel? Ich erinnere mich mal.
Wir haben Martin Semmelroge lang gemacht, weißt du? Wir haben ein bisschen Bier getrunken und dann auch noch hier den Puderzucker hier, den du hast in der Küche, weißt du? Der klebt in der Nase.
So, das ging querbeet. In den 80er, 90ern war ja noch Politiker nachmachen. Wenn ich da mal an Kabarettisten wie an Freitag erinnere oder so. Das war damals ganz, ganz hoch im Kommen, ja. Aber dieses Albernsein, das ist einfach, ich glaube, ein Stück weit sich den Kindskopf erhalten.
Ich erinnere mich, als ich in Leipzig ankam damals, die erste Person, die ich getroffen habe, wir waren am Auto ausladen und du warst der Erste, der stand, hast eine geraucht. Ich weiß nicht, ob du da Bier in der Hand hättest, du kamst irgendwie gerade aus der Wohnung raus, aber du warst der Erste, sofort, also du warst halt auch so ein Typ, den ich dadurch ernst nehmen konnte, dass du dich selbst nicht so ernst genommen hast.
Ich glaube, ich hatte aber einen sehr gesunden Saft damals in der Hand.
Ja, genau. Naja.
Das war total schöne Zeit, will man nicht missen. Wir hatten ja auch unseren Spaß in dieser WG und das soll ja auch ganz normal gut
sein. Ich kann mich an ein bisschen was erinnern. Ja. Nicht an alles.
Und du hast umgekehrt, streckenweise, wenn du dich erinnerst, wir haben nur um es vorstellbar zu machen, diese WG hatte 10 Personen, war aber auch verteilt auf 400 Quadratmetern und hatte jeder so sein Zimmer. Manchmal war es auch ein Durchgangszimmer oder jeder sein Zimmer und wir hatten einen riesen, wo die Zimmer abgingen, riesen Empfangssaal dazwischen. Wo eine
Diele war das, so eine Diele.
Aber ein riesen Ding. Ja. Und da war eine ebenso riesige Eckcouch drin oder so ein U. Ne? Und dazwischen, so, und da saßen wir dann abends meistens, haben was getrunken. Und jeder brachte so irgendwann mal seine Musik mit. Und das, was durch Andy halt hängen geblieben ist, das ist tatsächlich bis heute, deshalb habe ich das auch gekauft, Alanis Morissette, Check a Little Pill, das Album. Das war damals sein Lieblingsalbum. Das haben wir hoch und runter gehört. Ja, spricht für seinen exzellenten Musikgeschmack. Ich wollte gerade sagen,
es gibt Schlimmeres. Also,
Ich erinnere mich, dass wir teilweise abends, ich weiß jetzt, ist wahrscheinlich verjährt, kann man sagen. Du hattest ja auch eine Nachtsendung teilweise. Ich glaube, bist dann auch gnadlos in die Morgensendung übergegangen. Du bist dann teilweise gar nicht mehr nach Hause gekommen. Aber dass wir teilweise nachts einfach Musik gespielt haben, die ich sag mal so ein bisschen vom Spielplan irgendwie abwich. Du hast mich einfach mitgenommen in die Sendung, wir haben Quatsch geredet. Ich weiß gar nicht, also
wir hatten, glaube ich, auch nur 3 Hörer.
Ich weiß nicht.
Energy war damals nicht so groß. Also die waren in diesen Media-Analyse-Auswertungen waren wir noch gar nicht drin. Das hieß, dass wir für die Städte Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau im Durchschnitt nicht mehr als 15.000 Hörer hatten in der Durchschnittsstunde. Das ist gar nichts. Das ist natürlich heute ist das weit drüber. Auch die Teams, die das heute haben, die haben wesentlich, wesentlich mehr Hörer. Und wir waren, Energy war neu und der MDR war der Platzhirsch. Radio das PSR stimmt. War der Platzhirsch. Wir waren ja die Kleinen, die, mit einer Bierbüchse da eine CD drehen.
Naja, stimmt. Das war auch, also die Redaktion, das waren im Endeffekt Bauwagen, ne? Im Endeffekt eine Art Bauwagenkoller, ne? Auf einem Parkplatz, ne? So, oder zumindest nicht Bauwagen, wie nennt sich das? So,
es war schon eher Industriebau.
Also, ja, Industrie, ja, ja.
Plagwitz, wer heute, wenn es ein Leipziger hört, das ist heute auf der Ecke Prellbock, so hieß das Restaurant, eins hinten dran. Mhm. Das ist ja alles noch die Ecke. Und Energy sitzt heute auch nicht mehr in der Nonnenstraße. Die ist ja mittlerweile auch weg. Aber war eine coole Zeit. Und wir durften sie machen.
Schön war's.
Herr Meier, tut mir leid, dass Sie da nichts.
Ich dachte, ihr tauscht jetzt noch so Fotos von damals aus oder sonst irgendwas.
Nee, wir lesen
das bleiben uns erspart.
Wir lesen uns gegenseitig das Poesiealbum vor.
Ja, was man damals so reingeschrieben hat.
Ja. Na gut, wir können das an anderer Stelle weiterführen. Olli, gibt ja. ganz kurz letzte.
Eine Frage habe ich noch. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, das zu machen, was ihr heute macht?
Gin Tonic?
Namibia.
Nee, Namibia kam
davor schon.
Ich sag's so, das war so ein bisschen pandemische, touristische Gruppentherapie. Die Firma, die ich geleitet habe, die ist Anfang der Pandemie pleite gegangen. Und dann hatten wir alle auf einmal ganz viel Zeit und wir haben oft miteinander geredet. Und das war eine Schnapsidee. Dann haben wir angefangen und alle, mit denen wir reden wollten für so einen Podcast, haben auch Zeit gehabt und Lust gehabt, mit uns zu reden. Also es hatte so ein bisschen therapeutische Aspekte und hat sich das so entwickelt. Und Sven und ich habe ein Unternehmen geleitet. Sven hat mit seiner PR-Marketing-Firma, war unser Pressesprecher und so ist das zustande gekommen. Also aus einer Schnapsidee und ganz organisch gewachsen. Dass das
mal was jetzt, Schnaps oder Therapie? Oder was eine antialkoholische?
Von allem ein bisschen.
Von allem ein bisschen, von dem einen vielleicht ein bisschen mehr, aber ich sage nicht von welchem. Also, du kannst es dir vorstellen. Olli, ganz kurz noch, der kleine Nils, wird er immer wieder belebt? Da mal wieder ein bisschen Leben reingepustet in den kleinen Jungen?
Sagen wir mal ja.
Ja?
Ne? Ja, ja. Weil es ergeben sich ja auch technisch neue Möglichkeiten. Also es ist mittlerweile so, dass rausgefallen aus dem Radio bin ich zur Pandemie, weil auch Sender haben das damals gekündigt, weil ich war immer freier Mitarbeiter und zu Beginn der Pandemie schaut man natürlich erstmal, dass man seine Festangestellten durchbekommt. Alles verständlich. So. Danach bin ich nicht mehr in dieses Segment reingekommen, weil natürlich auch ein gewisser Druck immer da war seitens der Sender, was ich auch verstehen kann. Die haben gesagt, das Bit oder dieses, was du da machst, das funktioniert bei uns. Wir hätten ganz gerne 3 pro Woche oder 2 pro Woche und dann musste man immer machen. Und da bin ich jetzt insofern ganz froh, dass ich aus diesem Kreislauf raus bin. Jetzt in Kürze wird jetzt gerade hier ein kleiner Studiobereich bei mir zu Hause gebaut, wo ich dann auch Telefonate von zu Hause aus aufnehmen kann. Also muss in keinen Sender gehen. Und ich habe nicht mehr den Druck. Ich kann etwas machen, wenn mir wirklich eine gute Idee einfällt. Und dann mache ich das. Und wenn nicht, habe ich nicht den Druck, 3 pro Woche machen zu müssen. Internettechnologisch kommt mit künstlicher Intelligenz, wenn ihr euch damit mal beschäftigt habt, mit Sicherheit, kommen wir jetzt zum Beispiel auch künstliche Intelligenz, die ein Nils-Telefonat zum Beispiel in 9 verschiedenen Sprachen dieser Welt umproduzieren kann.
Das heißt, Kuba wird auch bald.
Und dann, naja, man kann es in Spanisch machen. Man kann Nils in Spanisch machen, in Englisch machen, in Thai machen, in, keine Ahnung, Japanisch machen, wenn man das entsprechend anstupst. Und damit beschäftigen wir uns gerade, ja. Wir wollen mal gucken, was im Weltmarkt so möglich ist.
Vielleicht zum Abschluss. Die nächste Reise geht wohin?
Ich erstmal heute zu meiner Mama. Dann zu meinem Papa nach Berlin, definitiv. Und wenn du Auslandsreise meinst, dann bei mir das nächste Mal Schweiz. Das ist eine Einladung. Aber auch da geht es dann wieder um Kuba.
Schön, mit dir zu reden. Danke für die vielen Informationen. Willst du ganz kurz noch eure Webseite benennen, wenn man sich mit Old Cars Havana befassen möchte?
Ach, ich dachte, die wird beim Podcast eingeblendet.
Die blenden wir auch ein, ja.
Sag's trotzdem nochmal. Es ist für Havana, ist es oldcarshavana.com. In der englischen Schreibweise, also das Havana nicht mit einem Doppel-N, sondern nur mit einem einfachen N. Oder für Varadero, oldcarsvaradero.com. Die beiden Sachen haben wir da. Und alles andere, wir haben auch katamarancuba.com. Wir arbeiten dran, oder ich arbeite mit den Kubanern dran. Ich habe kubarundreisen.com. Das sind alles so Dinge, die werden jetzt im Lauf der nächsten 2 Jahre entstehen. Aber alles ohne Druck und gründlich.
Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft. Vielleicht auch, dass der ein oder andere Hörer jetzt mal auf die Idee gekommen ist, Kuba zu bereisen. Also mich hast du auf jeden Fall gefasst. Ne? Das ist jetzt schon wieder ein bisschen näher gekommen für mich und könnte ich mir ganz gut vorstellen. Andi, du und ich hinten auf so einer Rückbank
Machen wir mit Olli zusammen.
Lässig.
Wenn es den kleinen Nils dann auch auf Spanisch gibt.
Ja, genau, stimmt.
Dann machen wir
einen Prominenten.
Wir machen eine hybride Version von allem, was wir machen, irgendwie in Kuba.
Ja.
Oder Olli?
Und ich werde mich darum kümmern, dass du Tänzer im Tropicana warst, schön mit Federkostüm, und mit Herrn Meyer setze ich mich dann davor und trinken einen Gin Tonic, um das ertragen zu können.
Das finde ich gut.
Das wäre nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Aber das ist eine andere Geschichte aus unserer WG, die bleibt jetzt hier.
Lassen wir
es. Hier verschlossen. Olli, schön mit dir zu reden.
Vielen Dank.
Danke dir.
Viel Erfolg euch beiden. Tschüss.
Danke.
Dankeschön, ciao. Olli. Ciao.